Morgen an einem Sonntag um 10.04 Uhr. Willkommen. Ihr seid dabei, wir sind dabei, alle sind dabei. Und wir freuen uns. Was wird? Was wird?
Ich wollte gerade schon anfangen zu singen. Bist du dabei? Sind wir dabei?
Bist du dabei? Uns, nee, wir sind dabei.
Ist das Rollen hält, oder?
Ja, nee, ich glaube schon, irgendwie sowas.
Oder Juli?
Irgendwie sowas.
Juli. Ja, Juli. Eher Juli. Ja.
Ich bin mir unsicher.
Nee, oder vielleicht auch Mai. Oh ja, das könnte auch sein. Das ist für mich so eine Gruppe, ja, die sich so an verschiedenen Tagen einfach anders nennt und kleidet und anders singt.
Ja, aber ich habe das Gefühl, Juli war nur die perfekte Welle und danach kam nichts mehr. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen waren es die, glaube ich, nicht.
Das stimmt. Ja, doch, ich wette, die hatten so 17 Alben und keiner, also, ne?
Aber da hat das nicht sogar ein Mann gesungen? Ist das nicht irgendwie so Clouseau oder so eher?
Ja, oder Tim Bensko, also.
Ja. Ich bin verunsichert, ich weiß gar nichts mehr.
Das Problem ist, es gibt ja auch auf Sat.1 diese Show, Sat.1 oder Vox, wo die gegenseitig ihre Songs singen.
Genau, singen wir Songs,
ja? Ja, und seitdem bin ich komplett raus.
Von mir war nochmal dieses Lose Yourself von Shindy.
100%. Und das Schlimme ist ja auch, das hatte ich irgendwie, also gestern habe ich irgendwie ein Lied gehört, dann dachte ich mir, das kenne ich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Künstler nicht kenne, sondern das Lied halt von jemand anderem. Und das, also es gibt ja auch voll viele Lieder, die jetzt einfach aufgegriffen werden und nochmal neu aufgesetzt werden. Und dann merkst du, ja, ich kenne das Lied, irgendwie kommt mir das super bekannt vor, aber ich habe noch nie was von diesem Künstler gehört, deswegen, das ist safe ein Cover oder so.
Daher. Absolut, da fühle ich mich gerade auch immer super schlau. Also ich finde so, bei moderner Musik, so seit einem Jahr oder so, habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen trendy geworden, also völlig wertfrei, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber dass irgendwie der Refrain oder so ist dann immer irgendeine Reminiszenz an irgendwas früher. Und wenn es nur so drei Töne sind, weil sie mehr Rechte nicht haben oder nicht zahlen wollen oder keine Ahnung, dass man dann so denkt, ah, das kenne ich. Und dann denkt man, nee, ich kenne aber nicht diesen Upbeat-Techno-Mix davon irgendwie. Aber es scheint irgendwie gerade gut zu gehen. Oder vielleicht sind auch so Rechte ausgelaufen. Vielleicht hat sich ja was getan.
Ja, ich glaube, dass da einfach viel ausgelaufen ist. Also von dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, Musik wahrzunehmen.
Ja.
Und jetzt ist wahrscheinlich genau so 20, 25 Jahre vergangen oder so. Und jetzt sind ja auch schon alt des Todes.
Ja, und vielleicht, was man auch noch gesehen hat, ist ja hier mit Chiago und Otto. Das? Chiago und Otto und so und Blümchen und Domiziana und Co., glaube ich, dass man immer so gemerkt hat, ich glaube, so die alten Künstler haben entdeckt, ey geil, ich kann immer Cash machen mit meinen alten Songs und muss eigentlich nichts machen, außer meinen Namen drunter setzen und vielleicht einen lustigen Joke machen. Und dann die jungen Leute, also Win-Win, glaube ich, für viele einfach, die sich darauf einlassen. Wahrscheinlich finden das viele auch nicht so geil, wenn ihre Kunst irgendwie verändert wird. Aber ich glaube, wenn man das Spiel mitspielt, dann ist das wahrscheinlich eine Goldgrube gerade.
Könnte auf jeden Fall noch mal ein paar Monate Rentenabsicherung mal bedeuten. Ja.
Das stimmt. Apropos Rentenabsicherung, Willi.
Gut.
Wir reden nicht über die Aktivrente, auf gar keinen Fall. Du hast ein Hemd an. Heute ist also Sekunde zusammengefasst. Es gibt gerade große Debatte, ob eine Aktivrente gut oder schlecht ist. Eine Aktivrente, ganz grob zusammengefasst, ist quasi nach dem Motto, die Diskussion ist gerade, wie kriegen wir Leute länger in Arbeit und wie können wir die Rentenkassen entlasten? So. Und es ist ein Ansatz jetzt, der diskutiert wird, ob eine Aktivrente Sinn macht. Bedeutet, du kannst schon früher irgendwie mit 62 oder so in Rente gehen, bist faktisch in Rente, aber du bist aktiv in Rente. Das heißt, du kannst bis zu 24.000 Euro netto steuerfrei im Jahr dazu verdienen. Und so verspricht man sich, glaube ich, dass Leute dann mehr arbeiten und länger freiwillig arbeiten sozusagen, weil es mehr Geld bringt, weil es einfach steuerfrei sozusagen ist. Die Gegenseite sagt, naja, aber dann gehen Leute ja noch früher in Rente und im Zweifel belasten sie noch früher die Rentenkassen und zahlen auch ja dann nicht mehr ein, wenn es steuerfrei ist.
Ja,
und so. Und das ist gerade so ein bisschen irgendwie und irgendwie, ich glaube, für beide Seiten gibt es irgendwie Argumente, aber so richtig der Königsweg scheint es nicht zu sein irgendwie, sondern vielleicht nur eine Sache, die diskutiert wird.
Ah. Okay. Naja. Ich trage kein Hemd heute, mir ist alles egal.
Deswegen, wofür entscheidest du dich bei der Wahl? Na Quatsch, heute ist Wahl, ich habe vor einem Monat gewählt, ich weiß nichts mehr, aber du hast mir gerade schon vorher was Spannendes erzählt und zwar, du hast einen gelben Zettel. Auf der Arbeit heißt das, dass man nicht arbeiten muss, oder?
Ja, und im Wahlkontext heißt man, dass man so privilegierte Wahlrechte hat quasi. Also ich darf, aufgrund meiner Historie darf ich quasi jetzt, gehöre ich zur ausgewählten Gruppe der Troisdorfer, die den Integrationsrat oder den Integrationsbeauftragten oder sowas wählen darf, zusätzlich zur regulären, weiß ich nicht, Kommunalwahl, die jetzt stattfindet, darf ich halt nochmal, ich darf quasi, also es ist ein separates Wahllokal, wo ich dann hin muss.
Und dann
darf,
das?
Darf ich quasi nochmal eine andere Wahl quasi durchführen. Und ich fand das interessant, weil ich mir dachte, das ist irgendwie so wieder, also es ist so ein bisschen so besonders in der Hinsicht, dass quasi, wenn ich jetzt überlege, alle Themen, die es so gibt, werden ja quasi von der Kommunalregierung dann bearbeitet, so was auch immer ansteht. So. Und es gibt dieses eine Thema, vielleicht gibt es auch noch andere, ich weiß es nicht, aber dieses eine Thema, wo quasi eine selektierte Gruppe von Menschen eine Wahl durchführen darf, um einen bestimmten Themenbereich quasi zu wählen. Und wo es dann eine separate Gruppe gibt, die diesen Themenbereich abdeckt. Das fand ich irgendwie ein bisschen weird tatsächlich. Vor allem, weil ich halt gemerkt habe, so, das war jetzt auch die Frage, die ich gestellt habe, so meine Eltern, habt ihr auch so einen Zettel bekommen und so weiter, aber die haben den nicht bekommen. Das heißt, irgendwas scheint.
Das hast du das erste Mal bekommen. Ist nicht so, als wärst du, seitdem du wählen darfst, da drin,
genau, sondern das ist das erste Mal und es ist alles irgendwie ein bisschen weird. Also es scheint nicht so ganz konsequent zu sein oder die Datenlage scheint vielleicht auch nicht so ganz zu passen bei den Ämtern, die halt die Wahlunterlagen rausschicken. Und ich fand, das ist ein bisschen strange. Muss ich sagen.
Ja, ich habe so tausend halt so Fragen, aber ich weiß nicht, wie sehr du. Ja, genau, wie sehr du da drin bist. Also ich vermute mal, du hast dich da nicht zu sehr eingelesen, aber so Fragen, die ich halt hätte, wäre so, ne, wonach werden die Personen ausgewählt? Ist es quasi Zufall? Wie viele Leute werden ausgewählt? Was ist quasi der Faktor? So nach dem Motto, muss man, also ist dieses Kriterium nicht in Deutschland geboren zu sein? Muss man irgendwie dann 10 Jahre aber schon hier wohnen oder nicht? Und so, also es gibt so viele Kriterien, wo ich mich frage, wie die quasi gemacht werden. Und eine Sache hätte ich noch als Frage. Wen wählt man eigentlich? Also warum wird das so getrennt? Ist das quasi, dass man jemanden, also ich würde es verstehen, wenn man sagt, das ist eine andere Wahl, weil du wählst quasi nicht jemanden in die Regierung, in Anführungszeichen, also in den Stadtrat und so weiter, sondern du wählst so eine externe Beraterinstanz, also wählst du so ein quasi so ein, wie so eine Art Sprecher, so ein Lobbyist sozusagen, dass man sagt, okay, wir wollen irgendwie den Leuten, die vielleicht, weil wir festgestellt haben, die Menschen beschweren sich, wir merken, die Wahlbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund sozusagen sind irgendwie geringer und wir wollen ihnen irgendwie die Chance geben, trotzdem eine Stimme zu haben, obwohl dann würden sie diese Wahl ja auch nicht machen. Keine Ahnung, also dass man irgendwie so sagt, man will irgendwie Interessensvertreter haben für Leute, die sich irgendwie schwer Gehör verschaffen können. Und dann wäre die Frage, wie wählt man die aus und welche Funktion hat die Person, die man wählt? So.
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass dieser Wahlzettel für mich ein bisschen. Ich habe den gelesen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was genau, also welche Namen da drauf standen und so weiter. Und ich hatte einfach null Berührungspunkte. Also ich kann dir, das ist keine Assoziation, wer ist das, was ist. Also es war einfach komplett so, weiß ich, fremd für mich, weil ich, also es gab da nicht diese Wiedererkennungsgeschichte, wie du weißt, ah, okay, da steht irgendeine Partei, die du kennst, oder da steht irgendein Name, den du schon 20.000 Mal auf Plakaten gesehen hast. Also das fiel komplett weg für mich. Dann habe ich auf der Website der Stadt mal geguckt, so, was sind die Auswahlkriterien? Und die sind relativ eindeutig definiert. Also so, ich habe es nicht 100% im Kopf, aber ein Kriterium war zum Beispiel, du wurdest eingebürgert quasi, also bist quasi nicht als deutscher Staatsbürger gespawnt, sondern du wurdest quasi irgendwann zum deutschen Staatsbürger gemacht. Das war, daran erinnere ich mich noch. Und es gab noch 2, 3 andere Varianten, wo du quasi diesen Pool mit reinkommst. Und wie gesagt, aber das für mich nicht so ganz stringent, weil ich halt das Gefühl hatte, okay, aber dann gehören andere Leute auch dazu, die ich kenne. Und alle, die ich gefragt habe, die auch diese Kriterien erfüllen, haben keinen Zettel bekommen. Und deswegen
denke ich mal, dass es irgendwie Zufall da noch irgendwie ist wahrscheinlich. Aber die Frage ist, warum, wenn man eh schon ein zweites Wahllokal aufbaut, warum lädt man dann nicht alle, die den Kriterien entsprechen, quasi ein?
Sonst oder auch anders gesagt, das wäre jetzt meine eigentliche, also davon bin ich eigentlich ausgegangen, ist, wenn man halt, selbst wenn man so ein Special Interest Thema hat, dann würde ich halt gesagt, naja, dann sollen alle irgendwie, alle, die wählen dürfen, sollten auch wählen. So, also unabhängig davon, was für ein Background du hast, weil also das hat sich nicht ganz erschlossen, weil das ist für mich so, als würde man so ein Loch aufmachen, wo man sagt, okay, aber warte mal ganz kurz, was ist denn mit diesem Special-Thema oder diesem Special-Thema? Also du könntest es beliebig weit öffnen, dann könntest du immer sagen, ja, nur noch diejenigen, die ein Interesse an etwas haben, dürfen wählen. Also könntest du sagen, weiß ich, wir haben die Renten Beauftragte ne? Oder Beauftragten. Oder
nur sagen, alle, die Renten dürfen wählen.
Genau, so. Und das fand ich für, also es kam mir einfach komisch vor, aber wie gesagt, ich kenne mich auch zu wenig aus, um da jetzt irgendwie abschließend zu sagen, ist das smart oder nicht smart. Vielleicht ist es auch super smart und da gibt es irgendwie.
Aber ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, wenn es doch eigentlich, also also angenommen, es geht um so eine externe oder um so einen Berater in Migrationsfragen, also anders kann ich mir, also ich habe ja wie gesagt das nicht gelesen und so, aber könnte man sich ja vorstellen, es geht irgendwie um so eine Instanz für Migrationsfragen, wäre es ja trotzdem nicht verkehrt, wenn dann trotzdem alle das wählen können sozusagen, also warum, also ich weiß nicht, ob dann, was die Sorge dann sozusagen ist, wenn man sagt, das sind alle irgendwie Experten, die man da wählen kann, also das finde ich glaube ich noch die größte Unbekannte, ja. Weil dafür ja auch dann keine Wahlwerbung ist und so. Die Frage ist, wie kannst du quasi informiert sein, außer du informierst dich selber, wer diese Leute sozusagen sind. Und dann ist die Frage, wie viele Leute machen das, wenn sie dann quasi mit diesen Wahlunterlagen erfahren, ah ja, ich habe übrigens noch so eine andere Migrationswahl oder so oder was auch immer. Jetzt informiere ich mich über die Inhalte der Leute, wie einfach sind die zugänglich und so weiter und so fort. Oder ist es dann nachher irgendwie eine random Wahl von random Personen? Dann ist irgendwie die Frage. Ja. Ne? Aber ja. Also ich den Gedanken, den ich noch verstehen könnte mit so Special-Themen, wenn man halt sagt, okay, wir haben irgendwie jetzt für die nächste Wahlperiode, nehmen wir uns vor, diese zwei, drei Themen irgendwie anzugehen. Deswegen wollen wir so Art Beisitzer irgendwie wählen lassen. So. Und wir wollen das Volk mitentscheiden lassen und so. Ne?
Ja.
Dass man dann sagt, okay, das sind unsere zwei, drei Top-Themen, aber dann müsste man die auch mehr in den Mittelpunkt, also mehr publik machen und würde sagen, hey, pass auf, das wollen wir irgendwie machen und die Leute könnt ihr wählen, bevor wir den bestimmen, weil wahrscheinlich kann man die auch selber einfach bestimmen als Stadtregierungsbla. Ist ja irgendwie ein netter Move, aber es fühlt sich an, als wäre es nicht ganz, also als wäre es ein bisschen halbgar.
Ja, genau, ich glaube, das ist so mein Gesamteindruck. Es ist so irgendwie, könnte smart sein, könnte irgendwie Sinn ergeben, aber das gesamte Setup klärt das nicht von selbst auf und damit bleibt so eine einfach so ein Fragezeichen über dem ganzen Thema. Was? Ja. Ich fahr trotzdem hin und sage, also mach irgendwas so. Also dann kann vielleicht kann ich auch vor Ort einfach ein paar Fragen stellen, keine Ahnung, aber
Bin mal gespannt, was du erzählst. Genau, bin mal wirklich gespannt. Interessant, was das dann so gibt. Ich habe, wir waren am Wochenende oder am Donnerstag, Freitag auf Lehrerausflug und das war total nett, witzig, habe ich dir ja schon so ein bisschen erzählt. Aber eine Sache habe ich nicht erzählt, weil ich die ganz interessant fand, wollte ich hier mitbringen, hier für den Podcast. Wir haben so verschiedene quasi Workshops, Spiele, whatever angeboten bekommen, so ein bisschen. Und unser Stand-Up-Paddeln ist ausgefallen, weil allen zu kalt war. Und nicht alle hatten Neoprenanzüge dabei und so. Und dann haben wir uns eingetragen hier für unseren stellvertretenden Schulleiter. Der hatte mitgebracht, als Sovi-Lehrer, so ein Spiel, in Anführungszeichen, das Moonshot heißt. Mhm. Und ich glaube, das kommt von der, also ich glaube, er hat es natürlich angedeutet, das ist, glaube ich, auch irgendwie von der Bundeszentrale für politische Bildung, bla, oder sonst irgendwas, so ein bisschen. Ja. Aber es ist ein ganz normales Brettspiel im Prinzip, so eine Art Brettspiel. Und ich dachte, irgendwie finde ich das witzig, weil das klingt, erinnert mich so ein bisschen an was, wenn ich so dein, wenn du manchmal erzählst von so, oder wie ich, besser gesagt, wie ich mir eure Einstellungsverfahren und Einstellungsgespräche manchmal vorstelle in einer gewissen Form. Ja. Oder beziehungsweise in so einer BWL-Blase. Ich glaube, es wäre jetzt falsch, die jetzt oder euch zu unterstellen, dass es so eure Auswahlverfahren sind, aber so ein bisschen stelle ich mir das manchmal vor. Und zwar geht es darum, du hast quasi dann so Dreier-Teams oder Vierer-Teams und am Anfang musst du quasi erstmal eine Idee pitchen und hast quasi 5 Minuten Zeit. Du hast so ein Ideenrad, wo du so 2 Begriffe kriegst. Also dann hatten wir zum Beispiel hatten Küste und Selfie. Mhm. Und eine andere hatte irgendwie Friedhof und Smart oder sonst irgendwas, keine Ahnung, irgendwie sowas Digitalisiertes. Und du gibst vorher ein Oberthema vor als Spieler da und wir waren zum Beispiel, war das Thema jetzt, weil Schule halt war irgendwie so irgendwie Wohlfühlen im Schulalltag oder sowas. Und dann hatte ich mit hier Peter 5 Minuten Zeit und dann haben wir uns quasi mit Küste und Selfie was überlegt. Dann haben wir irgendwie gedacht, so, wir bauen so Strandkörbe auf den Schulhof, wo so eine Selfie-Kamera dran ist, dann machen die so kleine Aufgaben und man kann irgendwie so Challenges stellen für andere und irgendwie so ein bisschen nette Aufgaben. So. Das machst du für dich und dann gehst du ans Spielbrett sozusagen und dann geht's quasi eigentlich los, das Spiel. Dann hast du so 5 Phasen und du musst immer, um die nächste Phase zu erreichen, müssen quasi die anderen dir Punkte geben. Von 1 bis 10 können die Punkte geben für deinen Pitch. Und du musst insgesamt 14 Punkte haben. Das heißt, du musst von beiden Teams zum Beispiel 7 Punkte kriegen, damit du in die nächste Phase kommst. Und wer zuerst in Phase 5 ist, hat quasi gewonnen. Und du hast aber pro Phase quasi immer so Challenges. Also jede Runde, wenn du dran bist. Das heißt, du musst nicht einfach nur immer wieder deinen Strandkorb pitchen, sondern da hast du zum Beispiel die Aufgabe, du hast 30 Sekunden Zeit, um deine Idee möglichst klein zu denken. Also eine Miniaturversion oder sonst irgendwas. Und dann mussten wir zusammen quasi abwechseln, weil es geht auch so, also die Wertung ist exakt extra dafür da, dass du nicht jetzt immer die Idee bewertest, weil
Ja, ja, klar.
Kannst du Glück und Pech haben, sondern eher, wie stellst du es vor, kooperativ, ne, fällst du dir ins Wort und wie kannst du das gut gemeinsam deine Gedanken ergänzen und so. Und dann musst du halt irgendwie gucken, dass du mit deinen 15 Sekunden Redeanteil irgendwie was vorgibst. Der andere denkt das dann irgendwie weiter, weil du darfst dich vorher nicht absprechen, sondern du musst dann darauf spontan reagieren. Die anderen haben noch so Itemkarten, wo sie dann zum Beispiel reinwerfen können. Also wir durften zum Beispiel einmal Tiergeräusche machen, während die anderen pitchen, um die halt
abzufacken. Gut, das ist sehr erwachsen, ja.
Absolut, das war natürlich meine Lieblingskarte. Oder keine Ahnung, du kannst dann irgendwie reinwerfen, die müssen den Pitch auf Englisch machen und so. Ah. Also halt irgendwie, um die nochmal aus dem Konzept zu bringen, um es schwerer zu machen, um es ein bisschen spannender zu machen. Und irgendwie, also die anderen haben das alle so ein bisschen als Arbeit empfunden, haben sie am Ende gesagt. Es wirkt eher so wie, als würde man so arbeiten und so Ideen ausarbeiten. Mhm. Aber für mich hat sich das irgendwie eher so angefühlt wie so Werwolf-Spielen, weil das war irgendwie witzig, weil man irgendwie so natürlich versucht, die anderen zu lesen, was sage ich jetzt, damit die mir die Punkte geben, weil das kann man auch sagen, ist vielleicht so ein bisschen das Problem an dem Spiel, wenn man es mit jüngeren Leuten spielt, also mit Schülern zum Beispiel, du kriegst halt keine Strafe, wenn du immer null Punkte gibst, so ungefähr. Weißt du, also dein Erfolg ist davon abhängig, ob andere dir Punkte geben. Und wenn die das Spiel sabotieren wollen und einfach sagen, ja, nee, ich gebe dir immer einen Punkt, dann wirst du niemals die nächste Stufe erreichen, sozusagen. Klar, das heißt, du musst irgendwie so ein bisschen, klar, dann kannst du sagen, dann blockiere ich die auch und so, aber dann blockieren sich nachher alle und dann ist das Spiel kaputt. Klar, so. Klar. Und das fand ich irgendwie witzig und dachte, es könnte, irgendwie ist das eine witzige. Also, wie gesagt, in meiner kleinen Lehrerwelt dachte ich so, finde das irgendwie eine ganz witzige Idee, um so Kreativität und Spontanität von Leuten zu fördern, die vielleicht so sagen, ich will irgendwie in so eine Branche, wo es irgendwie relevant ist, spontan gut zu reagieren. Also dieses Klassische, was uns in der Schule damals so gesagt wird, verkauf mir diesen Kugelschreiber. So, du hast jetzt 5 Minuten, um diesen Kugelschreiber mit zu verkaufen. Wo ich denke, ja, das haben wir jetzt alle mal gehört irgendwie. Und dieses Spiel, fand ich irgendwie, bringt das auf eine witzige, nette Ebene, die es so ein bisschen cooler macht. Ja.
Das fand ich mir lustig. Klingt, glaube ich, auf jeden Fall ganz witzig. Ich musste im ersten Moment, als du Moonshot gesagt hast, habe ich an dieses typische, dieses Silicon Valley-Mantra gedacht. So was,
vielleicht kommt das daher, das ist so ein Sovi-Ding halt. Vielleicht kommt das daher. Okay.
Ja, also ich weiß auch nicht, wo es ursprünglich herkommt. Ich kenne das halt nur aus diesem Kontext. Und da war es immer so die Idee von, lass uns was wirklich Verrücktes probieren. So ein bisschen wie, ne, so nach den Sternen greifen, ne, zum Mond fliegen, sowas, was halt so weit weg ist. Und aber der Weg dorthin oder der Versuch quasi bringt uns weiter, als wenn wir quasi nur klein denken und sagen würden, nein, lass uns hier irgendwas Kleines machen, sondern lass uns mal nach den großen Dingen irgendwie greifen. Und aber das fand ich ganz gut, weil du meinst dann, ja, da musst du das halt möglichst klein denken. Also ich finde, das ist so dieses Spiel mit den Skalierungen, dass man sagt, wir denken das mal ganz, ganz groß, mal ganz, ganz klein. Ja. Das fand ich ganz, ganz witzig irgendwie.
Ja, oder was würde passieren, wenn das Internet nicht da wäre? Würde es deine Idee verändern, positiver machen, schlechter machen und so? Das fand ich irgendwie, also irgendwie fand ich das witzig dafür, dass es so ein Bildungsding ist, was irgendwie eine ganz nette Sache, wo ich dachte, das könnte man gut in so Assessment-Centern, glaube ich, ganz gut zocken.
Ja. Ich habe in dem Kontext auch was Neues, das habe ich jetzt zweimal ausprobiert, das funktioniert ganz gut. Wenn ich mache halt, also bevor wir überhaupt Bewerbungsgespräche machen, mache ich mittlerweile immer so ein
Schrei Vorgespräch. Schrei dich einfach an. Achso, sorry, was?
Ja, genau, ich schreie dir einfach eine halbe Stunde einfach Monolog an. Nee, machen wir so ein Vorgespräch und im Grunde genommen ist das Vorgespräch relativ cool strukturiert, wie ich finde, weil ich es gemacht habe, deswegen halte ich mich so für ein Genie. Also im Grunde genommen sage ich den Leuten halt, hey, einfach nur, lass uns einfach nur ein bisschen quatschen, du hast bestimmt Fragen und ich möchte, dass du hier rausgehst quasi und einfach für dich ein gutes Gefühl hast, ob das hier was ist, wo du die nächsten Jahre deines Lebens irgendwie mit verbringen möchtest. So.
Nur kurz, das machst du, bevor das offizielle Bewerbungsgespräch quasi losgeht.
Genau.
Das ist so ein 30 Minuten. Jeder weiß, das ist schon Teil des Bewerbungsgesprächs jetzt eigentlich.
Im Grunde genommen ja, aber es ist halt eben nicht dieses klassische, ne, Treffen. So, es ist halt wirklich nur so, hi, ich heiße so und so, was sind deine Fragen, ne? Du hast die Stelle gesehen. So. Und im Grunde genommen beende ich das dann immer mit zwei Dingen, zum einen so ein Ausblick, und also nach dem Motto, wenn du Bock hast, ne, so sieht unser Bewerbungsgespräch aus, damit du dich weißt, was auf dich zukommt. Und der zweite Punkt ist, dann geht in die Richtung, dass ich halt sage, hey, Social Media, wir kennen es alle, wir nutzen es alle. Und im Grunde genommen arbeitest du dann für eine Firma, die halt eben Menschen dabei hilft, ne, Influencern, Creatern, wie auch immer, halt Geld zu verdienen, unterm Strich. So. Und dann sage ich halt immer, überleg für dich ja mal in der ruhigen Minute, ob das ein Thema ist, was du tatsächlich unterstützen möchtest. Weil ich dann einfach sage, es gibt Menschen, die sind durchaus kritisch und ich respektiere die Meinung total und es ist auch berechtigt, kritisch zu sein. Aber ich glaube, jeder muss für sich halt dann am Punkt entscheiden, bin ich eher pro oder contra. Und wenn du so das für dich selber dann in der ruhigen Minute einfach überlegst, ne, was sind so die negativen Effekte, ne, woran könntest oder was ist vielleicht auch schlecht daran, eben Leuten zu helfen, Geld mit zu verdienen, dann möchte ich, dass du quasi mir antwortest und sagst, hey, ich finde das gut oder ich finde das schlecht. Aber spiel mal beide Szenarien durch. Also versuch mal quasi so einfach für beide Seiten einfach Argumente zu suchen und entscheide dich dann. Weil im Grunde genommen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, du sagst, ja, okay, ich finde das total cool, mhm. die Firma ist so nice, ich kriege gutes Gehalt, was auch immer, bla bla bla, alles tutti. Und dann wachst du aber jeden Morgen auf und denkst dir so, boah, diese ganzen Influencer sind voll bescheuert, ich finde die alle doof und bla 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 und Social Media zerstört die Gesellschaft und so weiter. Dann ist das halt nichts, was du tun solltest, so im Kern. Und, und dann sage ich halt auch, wenn du ein paar coole Ideen hast, Gedanken hast, dann schreib die mir ruhig, ne? Und also schreib eine E-Mail, sag, hey, finde ich weiterhin cool oder halt nicht. Und dann schreib mir auch gerne deine Gedanken dazu. Und das ist ganz cool zu sehen, was Leute, wo Leute, welche Richtung die überhaupt abbiegen, wer halt eben ChatGPT bemüht und einfach da irgendeinen Slop dir reinknallt und so. Also es ist ganz cool, einfach zu sehen, was da kommt und wie tief und wie unterschiedlich die Leute halt abbiegen. Und das ist so, und ich glaube, die Leute finden es auch ganz cool. Also ich hatte bisher das Gefühl, das ist so, oh, das ist irgendwie ungewöhnlich, aber du hast recht, das zwingt mich zu einer Art Selbstreflexion. Und vielleicht merke ich auch was über mich selbst, was mir total hilft. Und im Zweifel ist die Antwort nein. Aber ich habe in dieser halben Stunde quasi für mich gelernt, dass dieses Nein total wichtig ist, weil ich was komplett, also weil ich ein ganz großes Themenfeld einfach ausschließen kann für mich. Und ich bin gespannt, wie das so ankommt und was das so bringt. Und,
ja, ich finde, das gibt dem Gegenüber ja auch einen gewissen Wert, weil ich glaube, viele von den Leuten der Branche gehen halt zu ganz vielen Bewerbungsgesprächen und denken, sie müssen da jetzt die ganze Zeit in den Arsch kriechen und die Firma feiern und sagen, ah, ich habe alle Seiten gelesen, ich habe alles gemacht und keine Ahnung was und so. Aber wenn du denen ja quasi selber sagst, ey, pass auf, wenn wir dich jetzt einstellen, also nach dem Motto, wenn wir nachher sagen, wir wollen dich haben, wir haben Bock auf dich, dann bist du uns so viel wert, dass wir nicht wollen, dass du nach 2 Wochen dann sagst, ja, sorry, aber eigentlich demonstriere ich jetzt für das Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige so ungefähr. Ja, ja. Und du hast die ganze Zeit deine Konflikte für dich. Das ist ja nur fair und gibt halt dem anderen wieder so eine Art Mündigkeit. So nach dem Motto, du hast hier auch eine Entscheidung. Du darfst auch hier mit
entscheiden. Du musst sogar für dich entscheiden.
Ja, ja. Das ist primär deine
Entscheidung. Wir sind noch gar nicht im Rennen, so sinngemäß. Ja. Deswegen entscheide, ob du den Marathon mitläufst oder nicht. So.
Ja. Spannend wäre jetzt, ob ich, also ein interessantes Szenario wäre jetzt für mich, dass jemand quasi sich für das Negative sozusagen entscheidet, aber trotzdem Bock hat, bei euch zu arbeiten und ihr den trotzdem gut findet, weil man irgendwie dann so ein Szenario entwickeln kann, so nach dem Motto, okay, diese kritischen Gedanken helfen uns so dabei, uns gegen was zu schützen, wo wir auch gar nicht reintappen wollen, so nach dem Motto. Weißt du, das kann ja auch ein Szenario sein, theoretisch. Das muss ja nicht heißen, nur weil du jetzt sagst, ich find's Influencer irgendwie ein bisschen scheiße, kann ja trotzdem dann der Teil sein, dass du sagst, das geht aber mehreren Leuten so und wir machen das Produkt jetzt eben auch für diese Leute cool, weil wir das und das einbauen, so bla, genau. Irgendwie sowas. Ja.
Das ist eigentlich schon fast so das Idealszenario, wenn jemand halt eben, weil, seien wir ehrlich, es ist halt nicht alles schwarz-weiß, sondern es ist halt irgendwie eine Grauzone in allen Bereichen, nicht im rechtlichen Grauzonenbereich, sondern im moralischen Grauzonenbereich, dass du einfach sagst, ja gut, es gibt Positives und es gibt Negatives, es gibt Gut und Böse, was weiß ich. Und idealerweise, wie du auch gesagt hast, jemand sagt, hier, das ist schon ganz gut, das ist aber nicht so gut, und da können wir aber vielleicht Einfluss drauf nehmen, das besser zu machen. Ne? Ja. Das wäre eigentlich fast schon perfekt, so in die Richtung.
Ja. Könnte ja jemand sein, der sagt, ich finde das alles voll schön gut, so selbstentscheidige, selbst getroffene Entscheidungen, so Mode-Influencer unterstütze ich total, weil irgendwie sind das Mode-Ikonen von früher, hat gar nicht viel geändert, bla bla bla. Aber ich habe keinen Bock, dass wir als Firma Glücksspiel an Kinder kriegen, quasi nach dem Motto, wir unterstützen eben nicht die Influencer, die sagen, wir wollen Glücksspiel vermarkten oder so. Ne? Dann kann man sagen, okay, dann wird unser Produkt sich in die Richtung entwickeln, dass wir das rausnehmen. Oder so, also könnte man ja auch sagen.
Ja, ja. Aber es ist interessanter, weil es halt einfach sehr viel über den Menschen quasi, wie soll ich sagen, also sehr viel über die Gedankenwelt eines Menschen einfach an die Oberfläche bringen kann, wenn die Person das dann eben auch möchte und zulässt. Und das ist halt das Spannende, die Person selbst entscheidet, wie tief lässt sie quasi in die eigene Gedankenwelt blicken oder halt auch nicht. Mhm. Und du merkst halt auch, wie viel Mühe sich jemand damit gibt. Ob jemand halt wirklich sagt, ja, ich habe kurz darüber nachgedacht, ich bin cool damit. Oder ob jemand sagt, hey, guck mal, ich teile meine Gedanken, falls es dich auch interessiert. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber auch total viel Positives und Negatives über einen dann auch aussagen können. Und das ist ein cooler Filter, finde ich, auch für mich dann. Es ist super einfach dann zu sagen, hey, guck mal, ich habe dir 3 Leute. Der eine hat gesagt, ja, ich bin's gut, Daumen hoch. Die andere Person, die eine schreibt irgendwie einen riesen Text und das ist super reflektiert. Und das dritte ist einfach ChatGPT, weil es überall so. Und dann kann ich sagen, okay, was, ne, wen möchte ich mich denn weiter unterhalten? Das ist so ein bisschen wie, wen findest du interessant? Im Grunde genommen bleibt dir ja nicht viel an Infos. Und das ist ganz cool.
Ja, im Prinzip ist es, also ich will jetzt gar nicht zu lange breit treten, aber ich finde es irgendwie trotzdem ganz cool, weil es ja im Prinzip dann auch, also als Firma, so stelle ich mir das zumindest vor, versuchst du ja eigentlich diese Informationen aus so einem Motivationsschreiben und aus einem Lebenslauf herauszulesen sozusagen. Und dadurch diese Frage umgehst du quasi diese Kryptografie, dass du jetzt versuchst, ich entschlüssel jetzt mit meinen Gedanken, ja, der hat da eine Ausbildung gemacht, hat da ein Praktikum gemacht, also mag der wahrscheinlich das und steht so und so dazu. Im Motivationsschreiben hat er geschrieben, er will nicht so viel Geld verdienen, aber will die Welt retten. Ja, okay, aber dieses Motivationsschreiben hat er auch an 8 andere Unternehmen gesendet wahrscheinlich und keine Ahnung. Und mit dieser Frage sagst du ja ganz konkret, bei diesem Thema, gib mir mal einen Blick in deine Seele. Also, ja. Ein bisschen so. Ja, und das ja, ist ja viel aussagekräftiger, als wo der irgendwie sein drittes Praktikum gemacht hat oder ob er Französisch als Fremdsprache irgendwo gewählt hat. Ne?
Ja.
Deswegen finde ich es irgendwie spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal dann für mich zumindest schwer wäre, weil du ja schon dann sehr viel auf der menschlichen Ebene quasi Leute kennenlernst, dann Leute quasi auszuschließen. Also, das klingt jetzt so blöd, aber es ist ja nur ein Job. Aber trotzdem, dass man dann sagt, ah shit, der hat irgendwie die guten Qualifikationen hier stehen, alle Zertifikate und so weiter. Aber der ist eigentlich so der coolere Mensch, der sich mehr Gedanken macht. Was werte ich jetzt mehr? Das ist irgendwie schwierig. Also, ne, wäre naiv zu denken, ich nehme immer den besseren Menschen sozusagen, in Anführungszeichen. Weil das bringt dir ja auch nichts. Wenn der keine Skills hat, dann musst du ihm ja alles beibringen. Und so, das kann man sich auch nicht leisten. Ja, deswegen ist, du machst dir halt nochmal eine Komplexität auf, die man ja auch nachher wieder so ein bisschen einfangen muss. Aber lieber das als.
Nee, das ist gut, das ist halt schon im Vorfeld rausgefiltert. Also, es ist halt ganz gut, dass diese ganzen, diese Basic-Skill-Fragen, die hast du, filterst du quasi vorher schon raus.
Okay.
Das heißt, also, das ist relativ krass. Da ist nicht 1000 Bewerber.
Mhm.
Und dann geht es relativ schnell auf 20.
Ach, krass.
Skill-Filter.
Mhm.
Und auch so Basic-Sachen, wie du sagst.
Ist so klar. Also, dass dann wirklich nur noch 20 übrig bleiben von 1000, weil denen so Basic-Skills fehlen.
Ja, und weil einfach auch einfach schon, also. Wie soll ich sagen, du guckst auf die Gesamtpräsentation der Person, ne? Also jetzt in dem Bereich ist es Design und dann schicken Leute dein Portfolio und dein Lebenslauf mit.
Mhm.
Und du guckst halt, inwiefern das überhaupt auf deine Stelle passt und du merkst einfach, dass halt voll viel so random Bewerbung dabei so.
Mhm.
Und wo du auch sagst, hey, wir suchen jemanden, weiß nicht, in Zeitzone, weiß nicht, Europa plus eins.
Ja,
so.
Okay.
Und dann kommt jemand, bewirbt sich aus Argentinien und sagt, ja. Also, aber dann bitte liest doch die Stellenausschreibung. So, und da kannst du halt super viel rausfiltern und von diesen 20 kannst du nochmal runtergehen auf 3 oder 4 und die machen dieses 30-minütige Interview und davon vielleicht eine oder zwei, mit denen du wirklich dann durch den Prozess gehst, weil sonst so viel Zeit, die du sonst verschwendest mit Gesprächen, wo du einfach merkst, okay, Vorfeld schon, das ist halt einfach, da hat jemand keine Mühe gegeben, hat aber auch gar nicht gelesen und sonst was. Also es ist immer wieder faszinierend für mich, wie niedrig eigentlich die Messlatte ist. Und wie wenig man on top tun müsste, um übelst krass rauszustechen.
Das kann ich mir vorstellen.
Das ist Wahnsinn. Also die Leute sind immer noch in diesem, ich glaube, in dieser Arbeitsbubble der letzten 10, 15 Jahre gefangen, wo einfach jeder einen Job bekommen hat und alles war tutti und man muss eigentlich nichts machen und man wird automatisch angestellt. Ich glaube, das merkt man, dass sich das jetzt wendet und wenige haben das erst noch verstanden. Die denken, die können sich genauso bewerben wie vor 4 Jahren, aber es funktioniert halt nicht. Du wirst dann in der ersten Runde ausgefiltert und dann wundern sie sich, warum kriege ich keine Stelle.
Ja, mir fällt das manchmal schwer, mich da so rein zu versetzen, weil das klingt so selbstbeweihräuchern oder sowas, aber ich habe das Gefühl, dass wir das halt relativ schnell in Schule gelernt haben, dass wir eher gepunktet haben mit, man sticht halt mit Quatsch irgendwie heraus, also was heißt mit Quatsch, aber so ne, mit der Präsentation, ne, irgendwie man bleibt im Kopf, man meldet sich irgendwie an den richtigen Stellen 2-3 Mal und dadurch ist es viel wichtiger, als ich habe jedes Mal die Hausaufgaben gemacht, ich habe aber alles, ich habe das Buch gelesen, ich habe alles gelernt und so weiter und so fort, dann, das war ja total, das war quasi, ich verstehe, warum das Leute unfair fanden, dass wir dann im Zweifel nachher manchmal bessere Noten hatten, als die Leute, die halt total brav ihren Schuljob gemacht haben und eigentlich alles perfekt erfüllt haben, aber halt dann nicht so gesehen wurden oder was auch immer sozusagen. Und deswegen habe ich gefühlt von Anfang an immer gelernt, das zählt so viel mehr. Also mein 1,6er-Schnitt im Abi gehen 0,5 locker auf das Schülersprechersein zurück, so nach dem Motto, ja, den kennt man irgendwie, ja, den habe ich da irgendwo reden sehen und bla und so. Und das ist ja in so Bewerbungssituationen eigentlich ziemlich genau das Gleiche, weil wie du sagst, die Skills sind dann irgendwann klar, so was die Leute für Skills haben. Und dann geht es darum, wer bleibt halt irgendwie im Kopf? Ist es der besonders nett irgendwie Hallo gesagt hat und so? Also so einfach ist, aber ne,
ja, wirklich,
das weitergedacht. Ja. So, das ist es manchmal dann einfach. Nur wo man merkt, ach krass, mit dem kann ich zusammenarbeiten. Und dann kann jemand noch so gute Gedanken runtergeschrieben haben, wenn man das Gefühl hat, selbst der härteste Chef wahrscheinlich, mit dem kann ich gut arbeiten, dann nimmst du im Zweifel trotzdem den, mit dem du gut arbeiten kannst, weil du denen noch irgendwie formen kannst oder Sachen beibringen kannst oder was auch immer so, ne?
Ja, und es ist halt oft denken Leute, ich bin entweder oder, nee. Es gibt einfach, also du kannst halt alles sein. Ja. Du kannst halt fucking gut in deiner Sache sein, in deinem Thema und super nett sein. Und du kannst super interessiert sein und super neugierig und super gut vorbereitet. Also es ist ein Und-Thema und nicht ein Entweder-Oder. Und ich glaube, viele sehen sich eher als, na, ich bin nicht so der gute Redner, aber dafür bin ich der gute Zeichner oder was auch immer. Ich muss, ja, aber es gibt jemanden, der ist beides.
Ja.
Ja, und guter Punkt. Halt,
ja. Weil es ist ja kein Plädoyer für Blender sein. Also das hätte man jetzt so sagen können, dass ich jetzt sage,
manche sind,
versuch fake it till you make it. Nee, aber
sei halt in jedem Bereich halt irgendwie, gib dir einfach mal ein bisschen extra Mühe und sei halt mal 5% besser als die anderen. Das ist ja nicht schwer. So. Ein Lächeln aufzusetzen und guten Morgen zu sagen, ist ja nicht so ein, also sollte man meinen. Ist eigentlich nicht so ein Ding.
Ja, ich glaube, auch in dem Firmenkontext kann man sich von so einem ersten Eindruck einfach auch nicht lossagen. So, das kann, glaube ich, kein Mensch. Also, dass das dann doch trotzdem einen wichtigen Einfluss hat. Ne? Wie ist mein Hintergrund? Wie ist das Kamerabild? Wirklich, als wäre ich gerade gehetzt? Oder keine Ahnung. Ich glaube, so viele Mikroimpressionen, die du vom Anfang an irgendwie hast, bestimmen diesen verleiteren Verlauf des Gesprächs. Also nicht, dass die jetzt nur über Ja und Nein entscheiden, aber über welche Fragen stellst du? Bist du vielleicht ein bisschen kritischer, weil du schon denkst, den prüfen wir mal ein bisschen mehr, weil ich bin mir unsicher. Oder ne, ich glaube, das ist so viele Faktoren, die einfach reinspielen.
Ja, eben deswegen, das ist auch oft einfach ein Gefühlsthema halt. Also klar, du hast auf der einen Seite die harten Fakten, auch den filterst du auch. Aber dann der Rest ist halt eben so ein, wie du sagst, eine Mischung aus Tausenden von Mikroeindrücken. Und dann ist halt irgendwie, das kriegst du halt nicht artikuliert. Das ist dann so ein Bauchgefühl, was dann am Ende entsteht. Und das ist halt, wie gesagt, ein guter Kompressionsalgorithmus deines Körpers, der halt gelernt hat, aus 1000 Faktoren, die du nicht wirklich artikulieren kannst, trotzdem ein Signal zu senden. Deswegen, ich finde das das ist halt, jeder was anderes behauptet, das ist halt ein bisschen unehrlich zu sich selbst wahrscheinlich.
Aber. Das glaube ich auch. Und das ist ja das, ich war gestern bei Chiara auf der Baustelle und da habe ich mit ihr da so ein bisschen im Container gechillt. Es war so ein bisschen wie Shadowing Day, als ich früher bei meinem Papa oder bei meiner Mama mit zur Arbeit gegangen bin. Das war irgendwie ganz witzig. Und haben wir auch nochmal kurz darüber gesprochen, weil es hat sie ja von Anfang an, haben wir ja auch schon mal zu dritt und so gesprochen, dass auf der Baustelle sozusagen dieses Frausein nie ein Problem war. So alle Bauarbeiter und so, alle super chillig, super nett und irgendwie, die haben total dieses hierarchische Denken, dass da, egal ob sie Frau ist oder nicht, da ist der Chef, die Chefin, völlig scheißegal. Aber dass genau das Gegenteil eben der Fall ist, wenn du halt da mit so anderen eigentlich gleichgestellten Bauleitern auf Stadtebene oder whatever irgendwie kommunizierst, dass da genau das, was wir gerade gesagt haben, diese Mikroimpression, dieses erst, da ist ja jetzt eine Frau im Bild, ist das die Sekretärin so? Also genau solche Sprüche hat sie halt schon 4-5 Mal jetzt in den letzten 2-3 Jahren quasi bekommen, was nicht so mega viel ist, aber was natürlich dann das Bild so prägt, wo du halt merkst, wie ist da der erste Eindruck? Und dann muss sie natürlich nochmal extra arbeiten, um zu zeigen, du nimmst mich gerade als Sekretärin wahr, ob du es sagst oder nicht. Scheinbar bist du einer, der sich das traut zu sagen. Wer anders traut sich das wahrscheinlich zu sagen, denkt aber vielleicht das Gleiche sogar. Und ich muss jetzt erstmal beweisen, dass ich das nicht bin, sondern dass ich es besser mache. Und wenn ich da sitzen würde, würde ich wahrscheinlich denken, cool, der hat irgendwie, ich bin ein schlechtes Beispiel, ich muss ein Quatschkopf, aber so, wenn da jetzt irgendwie anders seriöses sitzen würde, ein Typ sitzen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ein Bauleitermann. So. Vielleicht auch nicht, vielleicht würde ich nur denken, was für ein Jungspund so, ne? Ich glaube, es gibt andere Kategorien, die man auch dann noch eben so filtert, ne? Aber das finde ich immer dann spannend zu sehen, dass eben genau diese Mikrofilter wir in ganz vielen Kontexten immer haben. Ob sie Kassiererin an der Kasse irgendwie ist oder Kassierer oder whatever so, ne?
Ja. Am Ende ist alles ein großer Kampf. Alles ist eine Verhandlung. Also jedes Meeting ist am Ende nur so, hey. Du hast halt dein, das, was du durchsetzen willst oder was auch da, und dann musst du halt gucken. Also es ist halt so, wie soll ich sagen, es klingt immer so, man wünscht sich das irgendwie anders, aber am Ende des Tages ist es halt alles irgendwie so ein, dann doch irgendwie so ein Ellenbogen-Verhandlungsding. So.
Ich glaube, in vielen Kontexten ist das so, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt in allen Berufen, in allen Kontexten so ist, aber in denen, an die ich jetzt auch gerade so denke, mit so, ne, Chiaras Bauverhandlungen, so der eine will mehr Geld, der andere will weniger und beide kämpfen darum und einigen sich irgendwie in der Mitte, ne? Oder ob es jetzt irgendwie bei dir dann um Auftragsarbeiten geht, so die einen haben die Vorstellung vom Produkt, du hast eine andere und irgendwie kämpft man für seine Idee dann im Zweifel und für seine Überzeugung so ein bisschen, ne?
Ja, oder auch für sein, und da hängt auch oft dieses, wer kann am Ende die Entscheidung treffen, wer hat hier am Ende das Sagen, ne? Und das hängt auch alles mit drin und wie überzeugst du? Und Überzeugung ist nicht immer rein rational, hier sind die Argumente, hier ist, ne, sondern es ist auch oft mit Stimme und Auftreten und Charisma und was auch immer. Ja.
Und dann eben auch Label und Position und so, ne, die ja manche Leute immer noch einschränken. Also so, ne, wenn,
klar,
du, wenn du als Chef da was Sinn sagst oder der Azubi. Ja, genau.
Ja,
das ist ja das, was du auch damals in der Sparkasse so ein bisschen mitbekommen hast am Anfang. So diese, ich muss da immer noch denken, diese Innovationsabteilung sozusagen. Ne? Wenn man da was hinschreibt, wenn der Chef wahrscheinlich was da reingibt, dann wird das wahrscheinlich bearbeitet. Wenn da irgendwie der Azubi irgendwas reinschickt, dann sagen die, ah ja, wo ist der Papierkorb? So, also das ist einfach da. Ich glaube, je größer und je hierarchischer so ein Unternehmen ist, desto mehr Einfluss hat dann natürlich auch noch mal die Position und das Label und so ein Kram.
Ja, klar, klar. Und das ist so, also das Grunddesign will das ja auch so.
Ja, yeah, genau.
Und dann
also
kannst
genau,
du noch irgendwie Entscheidungen treffen und sowas.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ich, weil wir gerade schon bei Social Media waren, so ein bisschen wegen gut, schlecht und so. Ich habe jetzt mal so festgestellt, dass ich die letzten, also ich musste da eben so beim Spazieren gehen, ein bisschen drüber nachdenken, dass ich jetzt ja, keine Ahnung, wann habe ich Twitter gelöscht? Keine Ahnung, vor 2 Jahren, 1 Jahr, 1,5, irgendwie so in den Dreh. Und ich dachte, habe eben so mal ein kleines Mini-Recap für mich so gezogen, weil, also ausgelöst von, dass ich Podcast gehört habe, wo es darum ging, dass jetzt gerade bei Twitter jetzt am Wochenende diese ganzen Videos und Bilder von dem erschossenen Kirk-Typen so auch rumgingen, so, ne? Und das, da war so ein bisschen die Debatte darüber, müssen diese expliziten Videos und sozusagen auf X sein und ist X dann so ein bisschen oder Twitter so ein bisschen wie quasi Rotten.com früher, so nach dem Motto, wo man halt auch irgendwie dann diese und ne, wo man genauso sagen kann, ja, okay, es ist eben eine freie Plattform, jeder kann halt hochladen, was er will. Ist es gut, schlecht, bla, Diskussion. Ist scheißegal, die will ich jetzt gar nicht groß führen. Sondern ich habe dann so für mich nochmal so nachgedacht, jetzt mal so ein bisschen Mini-Fazit zu ziehen. Und ich habe gemerkt, dass mir das ein bisschen gut getan hat irgendwie, glaube ich, nicht mehr alles so viel mitzubekommen. Weil wir erinnern uns so an vor 1,5 Jahren, 2 Jahren, so, da war auch irgendwie so viel, dass ich dann auch, habe ich immer selber so viel gesagt, boah, irgendwie, man kriegt so viel mit, man ist so überlastet mit allem irgendwie so ein bisschen. Also da hat man die irgendwie amerikanische Politik, da hat man das. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich nicht jeden Tag so mal irgendwie eine Viertelstunde da durchscrolle und es gefühlt Einblick in 40 Unterthemen haben, die eigentlich super komplex sind, sehe ich viele Themen gar nicht mehr, zu denen ich natürlich, wenn ich sie sehen würde, irgendeine Mikromeinung mir bilde mit meinem wenigen Wissen sozusagen. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt zu mehr Sachen einfach auch keine richtige Meinung, was man negativ sehen könnte, aber was ich eher ganz positiv, glaube ich, erlebe, dass man nicht das Gefühl hat, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss jeden Kampf kämpfen und ich muss, bei allem habe ich mir eine Meinung gebildet, sondern gefühlt bin ich offener, dass ich mir dann denke, ich höre mir das einfach mal an, weil ich nicht schon 18 Shorts-Videos, keine Ahnung, dazu gehört habe und mir schon irgendwie eine Meinung vorgefertigt habe oder aufgedrückt bekommen habe oder wie auch immer. Jetzt kann ich sagen, ne, ich habe ja immer noch Social Media im Sinne von Reddit und so, aber ich merke, dass allein das nicht mehr parallel zu fahren und im Zweifel 2 Social-Media-Plattformen so zu konsumieren und Reddit auch einfach nicht so spannend ist, weil es einfach wenig Bewegtbild und einfach nur so Threads dann im Zweifel sind, merke ich, keine Ahnung, ich gucke wahrscheinlich so pro Tag, würde ich sagen, ist mein Social-Media-Konsum bei 10 Minuten, glaube ich. Und das ist ja nicht so sonderlich viel, würde ich jetzt sagen. Also wenn man YouTube rausnimmt, so, ne? Und ich merke, dass das so ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben hier eben beim Spazierengehen, Entschleunigung. Ich habe das Gefühl, dadurch wird es ein bisschen langsamer, meine Wahrnehmung. Und das finde ich irgendwie ganz angenehm.
Ja, ich glaube, es ist auch so. Ich meine, im Grunde genommen, das fand ich den besten Spruch eigentlich, das gut zusammenfasst, ist in allen Formen von Medien, aber auch insbesondere halt von diesen, was soll ich sagen, also nicht diesen kuratierten klassischen, hier, ich lese eine Zeitung oder ich gucke hier eine Viertelstunde Tagesschau, sondern halt insbesondere halt von so feedgetriebenen Medien, so ein bisschen der Versuch, automatisch quasi jedes Problem der Welt zu deinem zu machen. So. Mhm. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es halt eben voll gut eben nicht so auf einen einprasselt und da einen nicht so reinzieht, wenn man eben da diese Wand davor baut und sagt, hey, ich gucke da gar nicht rein oder wenn ich mal da irgendwo reingucke, wie bei Reddit, dann mache ich das halt super selektiv und ja, also es ergibt total viel Sinn. Ja,
ja, und ich merke trotzdem, tappe ich dann, also ne, mir geht es nicht darum, dass ich sagen möchte, so, ne, guck mal, wie gut ich jetzt bin. Ich habe kein Social Media. Darum geht es mir überhaupt gar nicht so, ne, sondern nur eher, weil wir hier im Podcast immer ja ganz häufig Sachen ansprechen und dann faden die so aus und dann reden wir nicht mehr darüber sozusagen. Und für mich dachte ich jetzt so, ach, guck mal, jetzt so 2 Jahre später, wie ist es eigentlich gerade so nach dem Ausstieg sozusagen? Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich so mega viel verpasse und mag diesen Gedanken von, ich sehe die Dinge einfach nicht. Und ich glaube, früher hätte ich das so gesehen, ich muss doch alles mitkriegen. Ich will doch einfach sehen, was da ist, weil sonst fühle ich mich irgendwie schlecht, so Dinge bewusst auszublenden. Aber vielleicht tut das uns Menschen auch ganz gut, Dinge bewusst auszublenden. Ja, ohne es jetzt zu groß aufzuziehen im Sinne von, und deswegen sind wir vielleicht gerade alle so gestresst und keine Ahnung was, jetzt nicht alles auf Social Media, aber generell auf Medienkonsum und auf Nachrichtenlage und Globalisierung sozusagen, ne? Das merkt man schon. Und ich habe das jetzt genau bei dieser Kirk-Debatte, die da jetzt gerade läuft, whatever, habe ich dann eben für mich mitbekommen, so, ja, ich bin da einfach relativ meinungslos. Also im Sinne von, da ist ein Mensch gestorben, super scheiße. So, was der jetzt so politische Ansichten verfolgt hat und die eine Seite sich dann freut und sagt, ja, es schied ihm recht, weil der hat Waffen immer verherrlicht oder wollte andere erschießen oder whatever. Oder die anderen, die eben sagen, naja, irgendwie, es ist jetzt ein Heiliger, Märtyrer. Ich merke, dass mir diese Debatte einfach super unemotional zurücklässt, weil ich mir denke, ja, ist mir irgendwie einfach egal.
Ja, ja.
Ich finde es dann eher so diese Metaebene von, ich finde es bedenklich, dass halt irgendwie so politische Gewalt scheinbar in Amerika so ein bisschen mehr wird, aber vielleicht ist das jetzt auch nur so eine Momentanaufnahme und man denkt so, jo, irgendwie haben wir uns dahin manövriert als Welt, dass irgendwie so dieses Gewalt und gewalttätige Sprache und irgendwie alles immer weiter so und irgendwann explodiert es halt irgendwie so ein bisschen in solchen Dingen und das finde ich irgendwie bedenklich, aber
voll.
Denk mir wieder, Europa, let's go. Hier sind wir wieder, ich so ein Wort sicher fühlen, denke ich mir, ich bin froh, dass ich in Deutschland nicht denke, cool, da ist jetzt irgendwie eine Veranstaltung, wo ein Speaker ist und vielleicht wird er gleich erschossen oder so. Denkt, okay, das ist hier noch ein bisschen anders. Ja.
Ja. Ich glaube, das ist so, ich finde bei dieser Frage nach dem auch so Medienkonsum allgemein, es fehlt, finde ich, noch ein weiteres Element, was es einem so einfacher macht, eine Entscheidung für sich zu treffen. Und auch da wieder kluge Sprüche von anderen Menschen, irgendwie so. Irgendwann habe ich mir aufgestanden, dass er gesagt hat, so, keine Ahnung, so der ultimative Beweis, dass du irgendwie smart bist oder irgendwie, ne, ist halt eben der Rückblick auf dein Leben und die Frage, hast du das, was du eigentlich vom Leben wolltest, erreicht? So, für dich. So, was sind deine Wünsche in Erfüllung gegangen? Hast du das geschafft, was du schon wolltest? Und ich glaube, wenn man das für sich so, also das hilft mir zum Beispiel, das für mich so festzulegen und sagen, okay, was will ich eigentlich vom Leben, ne? Was sind so meine Dinge, die ich in den nächsten Jahren irgendwie haben möchte und nicht haben möchte oder erreichen möchte.
Gute Überleitung zum nächsten Thema gleich, ja, finde ich gut.
Und inwiefern, also muss ich, brauche ich bestimmte Informationen, aus welcher Quelle auch immer, ob es jetzt Twitter ist, X, Tagesschau, was auch immer, und hilft mir das oder hindert das da? Und das ist, finde ich, dass es hilft, es macht es einfacher, quasi das zu bewerten. Mhm. Und wenn man für sich sagt, hey, ich brauche diese ganzen Informationen nicht um die Welt, also die auch teilweise ja komplett so ein bisschen random und nach Trends irgendwie von mir reingespült werden, sondern ich will ganz gezielt bestimmte Informationen haben, dann ist das so, finde ich, der smarteste Umgang damit zu sagen, was brauche ich eigentlich oder was hilft mir und was nützt mir halt eben nicht. Und dass man sich da eben die Grenzen, wie du es auch gemacht hast, setzt und sagt, das brauche ich nicht, ich brauche jetzt kein Twitter. Das hilft mir nicht, aber das hilft mir. Und da sind noch nützliche Informationen. Und das finde ich so, das macht den Umgang damit so ein bisschen einfacher zu gestalten, finde ich, weil du dann eben irgendwas hast, wonach du das ausloten kannst. Aber wenn du einfach nur davon ausgehst, so, hey, ich bin entweder pro oder gegen Social Media und dann konsumiere ich entweder alles oder nichts. Also, das finde ich, hilft halt nicht, weil dir fehlt so, also das Warum und das Thema dahinter irgendwie.
Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben da schon mal irgendwann drüber so ein bisschen gesprochen, als so KI aufkam. Die
zweite Folge.
Nee, aber ja, das stimmt. Aber wo ich, glaube ich, gerade hin will, so das so Thema, was kann KI für Nutzen haben? Weil man könnte jetzt ja sagen, ich habe für mich quasi meinen eigenen analogen Filter gesetzt, so nach dem Motto. So, Und ich finde, man könnte ja die Frage diskutieren oder stellen, müssen wir jetzt nicht im Podcast ewig lang machen, so, ne? Aber ist der Mensch in der Lage, ein ungefiltertes Internet überhaupt wahrzunehmen? Also kann ein Mensch damit umgehen oder gehen Menschen daran sozusagen kaputt, weil sie selber die Filter nicht setzen können und das nicht schaffen? Selbst wenn sie könnten, selbst wenn sie Filtereinstellungen sozusagen haben, stellen wir vielleicht fest, der Mensch ist gerade jetzt mit seinen Fähigkeiten nicht dafür gemacht, alles immer jederzeit konsumieren zu können, weil er es auch einfach dann tut, weil wir merken, der Mensch tut das quasi und das tut ihm irgendwie nicht gut und dadurch erkennen wir vielleicht Probleme in dieser Welt und irgendwie müssen wir dem Menschen ein Hilfsmittel geben, der automatisch filtert. Also so nach dem Motto, wir gehen hin zu diesem freien Internet, zu freien Social Media, wir wollen filterlos irgendwie, wir wollen alles erreichen können. Aber wie kriegen wir das jetzt hin, ich weiß nicht, ob man es Zurückruder nennen würde, oder wie kann man das jetzt einbauen, dass der Mensch vor sich selbst geschützt wird, im Sinne von, dass wir ihm trotzdem Sachen filtern, weil wir dann vielleicht uns doch einig sind, keine Ahnung, wir brauchen nicht die Enthauptung im Irak damals und Co., müssen wir nicht auf der Frontpage haben. So, auch wenn das gut klickt und wenn das eine freie Information ist und wir alle Informationen frei haben wollen, vielleicht müssen wir Menschen trotzdem davor schützen, weil sie sich das trotzdem angucken und so. Und der Mensch selber das nicht schafft, sich davor zu schützen und dann diese Bilder hat und die nicht mehr aus dem Kopf kriegt. So. Ja. Das habe ich so ein bisschen für mich nochmal versucht zu fassen.
Ja. Ich glaube halt, dass das insofern gelöst ist, als dass du halt eben eine Auswahl hast als Mensch.
Mhm.
Also, ne, wenn du zum Beispiel sagst, ich finde das, also all das ist mir zu wild, dann gehst du zu Instagram. Mhm. Weil das siehst du da alles nicht. Wenn du halt sagst, ich will so den Mittelweg haben, dann gehst du aktuell zu YouTube oder TikTok, weil da hast du diese Videos auch, aber halt oft in zensierter Variante.
Mhm.
Und wenn du sagst, mir ist alles so, ich bin für alles bereit, so, dann hast du Twitter zum Beispiel oder andere, also gibt es noch andere. Aber, und ich glaube halt, das einzige Problem, was entsteht, ist, dass die Leute vielleicht für sich selber, wie soll ich sagen, nicht im Vorfeld alles gut einschätzen können und dann später bereuen und sagen, ah, fuck, hätte ich das mal nicht gesehen, das war mir doch zu viel.
Mhm.
Und dadurch, dass jeder auch unterschiedlich ist, können die einen noch viel mehr aushalten und andere weniger und so weiter und so fort. Und da sehe ich halt keine, also für mich sehe ich da keine Einheitslösung für alle, sondern es ist halt so, idealerweise hast du halt die Auswahl und kannst für dich relativ schnell halt austarieren, so was ist das Richtige für mich und wo gehe ich hin, wo möchte ich halt eben Medien konsumieren und wo ist es mir vielleicht zu gewalttätig oder zu vulgär oder zu was auch immer, was dir halt eben nicht passt. Und so kann jeder für sich quasi selbst früher oder später hoffentlich verstehen. Und es wird natürlich Leute immer geben, die halt unten durchfallen, ne? Die sagen, ich komme gar nicht klar und ich bin süchtig nach, ne, und so weiter, so wie halt eben andere Suchtformen hast oder halt auch andere Extremfälle hast, wo jemand komplett in irgendwas abdriftet, egal ob es jetzt eine Droge, Alkohol oder irgendwie Internetsucht ist. Also ich glaube, das ist diese Standardverteilung der Menschheit, so die einen kommen gut klar, die anderen kommen weniger gut klar und brauchen ein bisschen länger Zeit und dann gibt es welche, die komplett das für sich komplett ausnutzen und also in die eine positive Richtung die Welle reiten und andere zerbrechen daran. Ist so mein Blick.
Genau, verstehe ich total. Die Frage, die ich da so ein bisschen hätte, wäre, ob wir wahrscheinlich, aber, also ich könnte mir vorstellen, dass wir, so wie jetzt gerade die Welt quasi ist, aber auch in den anderen sozialen Medien eher eine Tendenz Richtung Öffnung quasi erleben. Also es eher eine Forderung ist nach, eigentlich wollen wir weniger Regulation sozusagen und eigentlich wollen wir weniger Filter sozusagen. Was dann, also ne, wäre jetzt ja eine Zukunftsausrichtung, dass man sagt, naja, YouTube, Instagram, Twitter und Co., wenn die weiter quasi existieren wollen, wie sie sind, wird es zu einer Vereinheitlichung kommen. Nicht ein Unternehmen, sondern aber alle werden irgendwie die gleichen Dinge anbieten und im Zweifel die Filter rausnehmen, weil sie merken, die Leute wollen die Tendenz zu dem Filter losen. So. Und jetzt wäre die Frage, jetzt sind wir bei der Frage, die wir uns auch stellen, im Sinne von, müssen wir den Mensch vor sich selber schützen oder ist er halt alt genug und wer bin ich, der jetzt sagt, das ist aber nicht gut für dich und das ist irgendwie gut für dich, ne? Und dann sind wir wieder bei, aber was ist mit den unter 18-Jährigen, bla 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 und so. Ne?
Genau. Ja.
Das ist halt immer.
Auch das ist, glaube ich, nicht schwarz-weiß.
Ja,
ich glaube, wäre es zu einfach zu sagen, nee, alles komplett ohne Schutz, in Anführungszeichen. Mhm. Also ne, jeder darf machen, was er will und so weiter. Und es gibt ja auch quasi schon Einschränkungen.
Ja,
also, insofern, die Frage ist halt nur, wo zieht man da die Grenze und für wen und so weiter. Und ich glaube, das ist halt eine sich ständig entwickelnde Debatte, die halt auch nicht aufhören darf. Ich meine, weil es auch neue Sachen dazukommen, weil sich die Welt verändert, weil wir neue Erkenntnisse gewinnen. Ich glaube, das ist einfach so eine Debatte wahrscheinlich auf ewig. Und ich glaube, meine Hoffnung ist, dass es halt nie in ein ganzes, also nicht blind in irgendein Extrem läuft. Also weder in dieses, hey, es ist jetzt alles offen, wir haben jetzt quasi 4chan for everyone so. Und gleichzeitig willst du aber auch nicht so nach dem Motto, die chinesische Variante davon haben, wo du sagst, da hat irgendwer den Daumen drauf und kann quasi alle Events, die irgendwie nicht passen, irgendwie dann ausblenden. Ja. So. Solange das nicht, finde ich, auf diesem Spektrum, wie das eine und andere extrem driftet, kann ich mir vorstellen, wird es halt nie für alle perfekt. Es wird immer Kritik geben, es wird immer Leute geben, ne, es ist mir nicht frei genug. Und Aber ja, ich glaube, das ist die Debatte auf Ewigkeit.
Genau, und die sind ja vielleicht auch okay. Ne? Diese Debatten sind ja vielleicht auch gut.
Ja, genau.
Du willst ja gar nicht ersticken.
Fördert ja auch idealerweise neue Erkenntnisse, neue Meinungen, neue Informationen. Das ist ja so typische, wenn man es anders betrachtet und nicht Debatte nennt, könnte man sagen, das ist auch vielleicht auch ein Erkenntnisprozess.
Ja.
Und eine gesunde Form der Gesellschaft, die halt eben bei Themen halt immer weiter Erkenntnisse versucht zu produzieren und das versucht weiterzudenken.
Ja, ich glaube, genau, es ist einfach dann zu, auch, wie soll ich sagen, von mir zu abgespaced oder zu absurd oder zu einfach, wie auch immer, gedacht. Dass, also für mich war dann kurz dieser Gedanke so im Kopf, ist, also wie Medien gerade funktionieren, nicht nur Social Media, sondern wie Medien gerade funktionieren, ist das nicht der Ursprung allen Übels, den wir gerade quasi so haben, so quasi, also um es mal ganz groß jetzt einfach mal also so zu sagen, was natürlich nicht faktisch richtig ist sozusagen, aber im Sinne von, warum ist dieser Gen-Z-Boomer-Stress, also alle Themen, die wir hier immer besprechen, sind das die Themen, weil sie wirklich so diese Problematik in der Form haben so, oder ist das Problem nicht eigentlich darunter liegend, wie Medien alle sozusagen mit diesen Themen umgehen? Und ist das dann nicht der Grund, warum die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit allem Möglichen sozusagen immer weiter sinkt? Also, weil, ja, wie gesagt, nur so ein bisschen Gedankenrant, so nach dem Motto, wir haben bei der letzten Regierung hatten wir nach einem Jahr, zwei Jahren dieses der Tiefstand, der Zustimmung ist erreicht. Jetzt haben wir nach, keine Ahnung, halben Jahr,
sechs Monaten,
genau, kommt jetzt so, ja, die ist am Tiefpunkt, die Regierung und so weiter und so fort. Und da frage ich mich, ist diese Zustimmung wirklich noch nie so gering gewesen wie immer davor sozusagen? Ja, oder ist es halt einfach durch diese, also weil die faktisch mit dem, was die Regierung tut, so unzufrieden sind? Oder ist einfach die Stimmung drumherum und das, was wir wahrnehmen und Stimmung quasi, da ist ja das, was wir im Internet meistens wahrnehmen, nicht in dem Gespräch im Supermarkt, wer führt die noch sozusagen, sondern das ist ja das, was wir quasi über Medien wahrnehmen. Ist das nicht das, was diesen Diskurs quasi immer drängt? Ja, aber ich habe, also nicht, als hätte ich jetzt eine Lösung und ich würde jetzt sagen, ja, wir dürfen keine Medien mehr konsumieren, also das ist ja alles Quatsch, aber ich glaube, da steckt mehr, also ich glaube, das ist ein großer Faktor für dem, wie wir fühlen und denken so gerade einfach.
Ich glaube tatsächlich, dass es ein anderes Grundproblem ist. Und ich glaube, dass einfach die Medienlandschaft das nicht in, wie soll ich sagen, ich glaube einfach, dass es ist fast schon zu einfach, das Problem, sodass es quasi, und es ist aber auch gleichzeitig zu komplex und zu schwierig, das Problem zu lösen, sodass es quasi für die Medienlandschaft nicht attraktiv ist und dass wir quasi stattdessen uns die ganze Zeit über Symptome unterhalten, die halt spannend sind, die halt aufregend sind, die halt Schlagzeilen prägen und so weiter. Und ich glaube, dass eben, wie soll ich sagen, wenn du so aus der Perspektive Gewaltenteilung siehst, dann hoffst du ja natürlich, dass so die Medien so die als zusätzliche Gewalt quasi über allem so halt eben auf Missstände und auf Probleme aufmerksam machen und die quasi und quasi so den Druck ausüben, damit eben die Gesellschaft plus Regierung und so weiter, dann eben die Kernprobleme tackelt und löst. Und ich glaube, dass wir halt eben in einer Konstellation sind, wo eben die Incentives einer Medienlandschaft kollektiv nicht so sind, dass sie auf die Kernprobleme hindeuten, sodass wir quasi uns die ganze Zeit nur über Symptome unterhalten und wundern, warum sich nichts bessert. Und gleichzeitig eben dadurch, dass das Kernproblem nicht verschwindet, die Symptome auch nicht verschwinden und das drumherum. Und wir quasi so ein bisschen in so einer Spirale gefangen sind, von wegen, naja, aber egal welche Form der Medien, egal welche Art, es ist eigentlich nur noch, also es macht es nicht besser und was ist da los und ist es nicht vielleicht das Medium, was halt eben versagt? Und ich würde sagen, ja, das ist tatsächlich so, das Versagen, weil es eben das Kernproblem nicht streng genug quasi mit Druck befeuert. Die Frage ist halt, ne, was wird es jemals an den Punkt kommen? Ich glaube nicht, dass eben, ich glaube, dass das Problem zu komplex ist, um das zu lösen, dass wir da irgendwie aus diesem Loop rauskommen halt. Und ich glaube, Medien sind quasi Teil des Problems, aber ich glaube, da steckt halt was anderes noch hinter, was halt eben halt ja, auch den Alltag langsam, aber deutlich prägt jetzt gerade. Ja.
Wahrscheinlich in einer Form. Zum Beispiel Häuser kaufen.
Ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich ein super spannender Punkt.
Klar, es gibt die Studien, ne, die halt sagen, du, die Jugendlichen, wenn du die heute befragst, die rechnen nicht damit, dass sie mal irgendwann Besitz haben, sozusagen, ne? Und ich frage, ist das ein Problem oder nicht, so, ne? Also für manche wird es eins sein, für manche nicht, keine Ahnung. Aber zumindest ist das was, was ja Generationen vor uns immer als das Life-Goal quasi auch vererbt bekommen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, in irgendeiner Form auch, ne? Und das ist die Frage, was macht das mit den Menschen, wenn sie das Gefühl haben, ich kann noch so viel arbeiten und tun und lassen, wie ich will, ich werde das nie erreichen, was ich eigentlich immer mitbekommen habe, so, hab ein Haus, dann bist du sicher und so weiter und so fort.
Ja, ich meine, das ist, ich glaube tatsächlich, da hängt total viel dran. Und es ist gar nicht so sehr das Haus. Das Haus ist auch wieder so ein Symbol.
Das steht für, ne, so, was. Ne, ja.
Steht für was, aber ich glaube, das steht eigentlich viel mehr für die Hoffnung auf quasi, also eher der Optimismus für ein späteres, tolleres, also für eine tollere Zukunft, für später. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Faktoren da mit drin hängen, so nach dem Motto, wenn ich jetzt als junger Mensch aufwache und sage, die Welt wird cool in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, also toll, die Zukunft wird besser.
Der sagt schon cool, ist schon richtig, ja.
Ja, dann freue ich mich vielleicht auf eine tolle Berufsausbildung oder vielleicht einen tollen Karriereweg, dann freue ich mich vielleicht auf den Tag, wo ich dann vielleicht irgendwie selber, ne, gewissen Wohlstand erreiche für mich in Form von einem Haus oder was auch immer. Oder was auch immer die Life-Goals
sind. Im Haus und so, ja.
Ja, okay. Und, und dann habe ich halt auch entsprechend Incentives, ne? Ich habe das Incentive vielleicht auch irgendwie zu sparen oder Vermögen aufzubauen, bla bla bla. Und irgendwie finde ich es super interessant, dass eben da dieser Bruch drin zu sein scheint zwischen den Generationen, dass man sagt, ja gut, irgendwie unsere Eltern und drumherum, die Generation, die hatten irgendwie total die Incentives, die haben halt gesagt, ja okay, wir machen das jetzt alles mal. Und jetzt hast du ganz einfach ausgedrückt, jetzt unsere Generation vielleicht noch nicht so, aber die da drunter, die auf einmal sagt, nee, da habe ich gar nichts mit zu tun, so brauche ich gar nicht erst anfangen. Und ich kann mir halt, und die Frage ist halt, warum ist das halt so, ne? Und ich kann mir das, also aus eigener Erfahrung, wenn ich jetzt für mich selber einfach mal so ein bisschen rumschaue, ne, also jetzt, was kann ich mir leisten, so auch jetzt in Form von Haus, dann ist das ernüchternd, um es so auszudrücken. Ja. Und vielleicht ist das einfach die Naivität, die mit der man in dieses Thema reingegangen ist. Oder es ist halt einfach die Realität, die auch vielleicht anders geworden ist im Vergleich. Aber das ist halt unmöglich zu sagen. Ich weiß nicht, wie es sich damals angefühlt hat und so weiter. Aber jedenfalls ist es halt eben so, dass man auf das Thema schaut und sich dann wirklich denkt so, okay, krass, irgendwie habe ich gedacht, so, man hat alles dafür getan und alles richtig gemacht, ne, so, man hat seinen Job irgendwie ernst genommen und hat versucht, da möglichst irgendwie wertstiftend zu sein, möglichst irgendwie ein gutes Gehalt zu bekommen, man hat irgendwie gespart und zur Seite gelegt und hat da irgendwie so einfach die Voraussetzung versucht zu schaffen und dann guckt man sich so an, was es so gibt und denkt sich so, ja, aber also, was habe ich falsch, also, weiß nicht, was habe ich falsch gemacht?
So, also, vielleicht passt das auf diese persönliche Ebene zu holen. So, also, Stichwort, ich habe ja gestern diese Sprachnachricht geschickt, wir haben, also, ne, haben sie drüber gesprochen und ich habe so gesagt, so, yo, Bro, als ob das ein Problem ist, sozusagen, mit einem Haus, so, ne, weil du hast gut gearbeitet und so weiter und so fort. Das war so in meinem Kopf. Und das ist jetzt der Stichwort, so ein bisschen für den Podcast, weil wir gesagt haben, wir sprechen da jetzt im Podcast mal drüber, weil, wie du gerade sagst, scheinbar ist das ja sehr ernüchternd, dieser Blick da drauf, wo man sagt, also, man kann nicht viel mehr, also es klingt so doof, aber ne, man kann, du also hast ja, wenn es um so Job, Karriereweg sozusagen schon sehr viel richtig gemacht, so, ne, da hat vielleicht auch Glück zugehört und so, aber irgendwie ist man an einem Punkt, wo man sagt, ja, jetzt ist eigentlich so der Punkt, wo es irgendwie spannend wird Richtung Zukunftsplanung, bla bla bla. Und das ist nicht so.
Also man muss natürlich dazu sagen, also es ist auch da ein breites Spektrum, so wie bei allen Dingen, die man kaufen kann. Ne? Also kannst du die Discounter-Milch kaufen, du kannst auch die Frischmilch vom Bauern kaufen und so weiter. Und auch da, ne, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Ne? Du kannst natürlich in ländliche Gebiete gehen und so weiter und so weiter. Du kannst auch jeder hat seinen eigenen Anspruch an, ne, was muss das Haus denn können und so weiter. Und,
aber ganz konkret im Umkreis von Troisdorf sozusagen, also da musst du wahrscheinlich ja schon sehr weit weggehen, um zu sagen, da sind Discounterhäuser sozusagen. Die Discounter-Milch
Also du musst nicht so schon
richtig im Umkreis, oder?
Also nee, also im Umkreis. Das, du musst schon gucken, dass du dann eher so, weiß ich nicht, ins Bergische,
ja, ja,
aber auch da nicht zu nah, im Speckgürtel Köln. Also da musst du, kannst du auch in die Eifel, Richtung Eifel gucken oder halt Richtung Pfalz gehen. So, also es gibt, aber da reden wir schon so von 50 bis 100 Kilometern so raus quasi, so, um dann, glaube ich, auch was, also sowas zu sagen, das ist eine signifikant andere Preissituation als halt hier. Und das ist natürlich ein selbstgewähltes Schicksal. Ne? Natürlich kann man auch sagen, woanders hin und dann hast du das Problem nicht. Aber jetzt so von der, wenn man jetzt sagt, okay, man sucht jetzt irgendwas hier in der Gegend und auch da, wenn man für sich halt die Frage stellt, was muss ein Haus können? Also warum überhaupt ein Haus? Ne? Und ich glaube, das ist halt das, was viele dann auch unterschiedlich dann nochmal ist, aber jetzt im eigenen Kopf ist halt dann die Idee von, naja, ein Haus ist, repräsentiert halt nicht zwangsläufig den Wohnraum, sondern eher die Unabhängigkeit von direkten Nachbarn.
Ja.
Und dann ist halt auch die Frage, ne, was ist mit einem Reihenhaus zum Beispiel? Ja. Und dann sagst du, ja gut, aber inwiefern hat das diesen Unabhängigkeitscharakter, wenn du Wand an Wand lebst zum Beispiel? Und wenn du dann für dich sagst, okay, aber das müsste schon irgendwie ein paar Meter links und rechts vielleicht sein zum Nachbarn, das wäre schon ganz schön, dann reduziert sich halt das Angebot massiv. Also gibt es gar nicht so viel. Und das, was es dann halt gibt, da musst du halt schon irgendwie eher so, weiß ich nicht, dann schielst du Richtung vielleicht eher so 7, 8, 9 Mio, so vom Preis, also bist du eher in der Schiene unterwegs und dann kannst du halt einfach mal rechnen für dich, ne? Also wenn du sagst, keine Ahnung, selbst wenn du Eigenkapital mitbringst, wenn du jetzt 800.000 Euro finanzierst, bei einem Zinssatz von 3 oder 4%, dann ist Mieten quasi die Hälfte des Preises im Monat, also da bist du schnell bei 3.000-4.000 Euro Rate so im Monat. Krass.
Auf wie viele Jahre dann gesetzt?
Also 10 Jahre Fixzinsbindung und dann halt auf 20, 30 Jahre gerechnet, Gesamtlaufzeit. Crazy. Und da kommen halt noch die Nebenkosten on top, also das heißt.
Das ist ja nur der Kredit, den du zahlst, ne? Ja.
Genau, das heißt, da kommt noch Strom und Warmwasser und Mülltonnen und der ganze Krams, Grundsteuer und da bist du halt schnell mal bei 4.000, 5.000 locker.
Im Monat, die du zahlst dann, ne?
Crazy. Ja, also Nebenkosten plus halt Bankkredit.
Ja, klar.
Und auch da, ne, kann man sagen, ja gut, ne, da, man hat sich das Schicksal selbst gewählt, ne?
Ja, klar.
Wie gesagt, fahr doch in die Eifel, hol die für die Hälfte oder bist bei 2.000, klar. Das ist cool. Aber das sind halt eben, wenn man das halt gerade so durchrechnet für sich oder mal anschaut, dann merkt man schnell so, irgendwie, warum war das so beim Kopf so, dass alle, die ich kenne, damals für 1.500 im Monat finanziert haben, dass sie darüber geklagt haben, wie viel das doch ist, 1.500 Euro im Monat für ihr Haus zu bezahlen in Trostorf Altenrad oder was auch
immer. Exakt, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo es immer hieß, bevor ich die Miete zahle, zahle ich doch lieber meinen Kredit ab. Also so nach dem Motto, Miete und Kredit
waren
quasi gleich viel. So, dass man Leute, so wurde man ausgelacht, dass man zur Miete wohnt sozusagen.
Ja, genau. Und das ist halt gerade jetzt in meiner Wahrnehmung, vielleicht bin ich da auch irgendwie halt, wie gesagt, vielleicht bin ich da so ein bisschen blind auch für das Thema, aber ich hab den Eindruck tatsächlich, dass du quasi den, wenn du, also jetzt einfach nur einen Quadratmeter gerechnet, also wenn wir die Wohnung, die wir jetzt haben, einfach in ein Haus umdenken.
Wie viel sind es Quadratmeter? 80
Quadratmeter oder wie viel habt ihr ungefähr? 120 und.
Achso, doch. Oh,
das muss ich ja, und das halt in Haus, das ist, also viele Häuser sind so um den Dreh 120, 130, 140, 150, also das ist jetzt gar nicht, also so viel mehr. Dann merkst du halt so, okay, Moment mal ganz kurz, wenn ich das als wenn ein freistehendes Einfamilienhaus hätte, so gleiche Wohnfläche. Klar, du hast ja noch Garten und so weiter dazu, dann zahle ich quasi mal das Doppelte ungefähr, so anbiete.
Wenn nicht mehr.
Und wenn nicht mehr. Und das ist, also, das hat, also ökonomisch gesehen, eine Vollkatastrophe, dass man sagt, das ist halt. Und das zeigt halt einfach, wie, also an dem Beispiel Haus, wie, soll ich sagen, wie, nicht unmöglich, aber wie ernüchternd das dann ist, dass man sagt, okay. Und ich glaube, in vielen Lebensbereichen fühlt es sich so ähnlich an. Ne? Wenn du sagst, ich will ein schönes Auto. Ich weiß noch damals, als meine Eltern ein Auto gekauft haben, so, ja, gebrauchter Volvo, keine Ahnung, 20.000 Euro, fucking teuer. So. Und jetzt denke ich mir so, hey, ein Golf oder ein Polo, ein Mini-Polo kostet 20.000, 25.000 Euro. So. Also, und wenn du, weiß ich, ein schöneres Auto haben willst, weiß ich, dann bist du bei 30, 40, 50, 60.000. Denkst du, Und irgendwann mal passt das halt nicht mehr, weil mit dem eigenen Cashflow irgendwie überein. Und man merkt so, irgendwie ist da so eine Diskrepanz und die kriege ich, wie soll ich die schließen? Und ich glaube, das ist auch mit das eins der vielen Themen, die die Leute halt beschäftigen, ist halt eben, dass so die Wünsche, die man hat, auf einmal so weiter weg erscheinen. Nicht unendlich weit weg und nicht unerreichbar im Zweifel, aber einfach weiter weg. Und dann stellt man sich so die Frage, oh, was habe ich dann vielleicht doch falsch gemacht? Ne? Und, und soll ich vielleicht doch Influencer werden und Millionen verdienen mit meinem deinen Lifestyle.
Oder gehe ich doch in die Gruppe, die mir verspricht, ich mache das schnell Geld und so. Das macht halt einfach länger. Also es macht einfach vulnerabler, ne? Wenn du eh schon eine vulnerable Gruppe bist. Es gäbe ja noch so ein bisschen dieses Argument, dass man ja dann sagt, aber was ich sofort entkräften möchte, So, du zahlst dann in dein Eigentum. Du hast ja dann irgendwann das 800.000 Euro Haus. Aber das ist ja dann trotzdem faktisch gebundenes Geld. Also es bringt dir ja nichts. Also das ist natürlich nett und das vererbst du dann vielleicht irgendwann oder du verkaufst das Haus. Aber also du zahlst ja nicht 40 Jahre einen Kredit ab, um dann zu sagen, jetzt verkaufe ich das Haus. Sondern eigentlich willst du ja, dass dieses Haus für sich dann eben einfach dann super günstig ist und du darin wohnen kannst. Das heißt, dieses Kapital, das darin gebunden ist, macht dich ja in keineswegs reicher, in Anführungszeichen, deinen Lebensstil betreffend oder sonst irgendwas. Ja, du kannst ja nicht dann für 800.000 Euro Urlaub machen. Also das bringt dir da quasi nicht weiter. Deswegen finde ich das auch mal so ein bisschen so ein Fehlschluss, dass man dann sagt, ne, wie viele Millionäre haben wir in Deutschland? Naja, und da gibt es diese Statistik, wo dann irgendwie Häuser eingerechnet sind und wo Häuser nicht eingerechnet sind. Und das ist natürlich ein signifikanter Unterschied. Und das ist natürlich schön, dass Leute so ein Eigentum dann eben haben. Und das gibt dem schon auch Sicherheit. Aber es ist halt eine ganz, ganz andere Nummer, ob du halt die 800.000 auf dem Konto hast und Miete zahlst oder ob du die 800.000 Euro in deinem Haus hast. Irgendwie so, ne?
Ja, und das ist halt auch, wie soll ich sagen, nochmal so eine Überlegung wert, wenn du, sagen wir mal, du bindest dich halt für 20, 30 Jahre an so ein Ding. Und sagen wir mal, du sagst, okay, ich will meinen Traum und sagen wir mal, du zahlst dann 4.000 im Monat an Rate. Vielleicht auch nur 3.000, aber unabhängig jetzt von dem exakten Betrag. Yeah. Das steht ja immer in Relation zu deinem Gehalt, was du jetzt hast, was du künftig haben möchtest, haben wirst, hoffentlich. Mhm. Und halt zu allen möglichen, wie soll ich sagen, zusätzlichen
Kinder.
Nicht mal das, aber das kommt noch dazu vielleicht. Oder du sagst halt, nee, Moment mal ganz kurz, ich habe jetzt die 800.000 ausgegeben, aber du kannst mit dem Einzug, weißt du schon, in, weiß nicht, 10 Jahren brauchst du vielleicht eine neue Küche, in 20 Jahren musst du das Dach neu machen, in 15 Jahren geht dir vielleicht die Heizung flöten. Mhm. So, also du hast quasi schon so eine Art Ticker laufen, wo du weißt, du da musst locker nochmal 50, 100.000 nochmal reinstecken in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Mhm. Das heißt, du musst das ja auch noch irgendwie mit einigen. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn dein Gehalt vielleicht mal irgendwie dippt, aus welchen Gründen auch immer, oder deine Ausgaben sich erhöht. Also ich glaube, das ist das, was halt das Ganze nochmal so ein bisschen wie soll ich sagen, gruseliger macht, so vom Commitment ist halt, du weißt halt, du committest dich halt nicht so zu dem aktuellen, sondern zu dem auch dem zukünftigen on top, plus eben der Unsicherheit, was passiert eben mit
Zinspreis
und so weiter. Genau, nach 10 Jahren finanzierst du dann günstiger. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel, das ist super interessant jetzt, ich bin super interessiert am nächsten Jahr, weil ich glaube so 2015, 16, insbesondere aber 16, 17, war nochmal so dieser ganz tiefe Zinsdip. Mhm. Und ich glaube, viele haben da nochmal gut finanziert für 1%, für 1,5%. Und das läuft in 2026 halt aus, 27 halt aus. Und jetzt finanzierst du für 3-4%, je nachdem. Mhm. Und klar, du hast im Zweifel schon getilgt und im besten Fall schon getilgt, aber was passiert dann? Also es kann halt sein, dass deine Rate sich plötzlich verdoppelt, obwohl du schon so viel zurückgezahlt hast. Und ich weiß halt nicht, was das mit den Leuten halt macht. Und es bleibt, also das sind so Situationen, die siehst du jetzt halt, die werden jetzt quasi jetzt passieren, aber die werden in 10 Jahren nochmal passieren. Und da weiß halt nicht, ne, was passiert in 10 Jahren. Also das ist halt nicht mal so ein No-Brainer. Also ich glaube nicht, dass man so heutzutage aufwacht und sagt, ja, ich mach das, weil es alle machen. Das ist irgendwie, man geht einfach davon aus, es wird passen. Und es passt ja auch bei allen. So, sondern es ist eher so, ah, ich weiß nicht, könnte ein bisschen riskant sein. Will man es wirklich? Fragezeichen.
Will man es wirklich? Ist ein guter Folgetitel. Das würde doch bedeuten, dass potenziell in 2-3 Jahren dann eben auch viele Häuser auf den Markt kommen, weil im Zweifel die Leute sich den Kredit nicht leisten können und auch nach 10 Jahren doch auch, ich bin echt nicht gut da drin, aber Spekulationsfriststeuer fällt weg, richtig? Das heißt, du kannst nach 10 Jahren dein Haus auch verkaufen, ohne Strafe zu zahlen sozusagen. Und in manchen Fällen wird es wahrscheinlich so sein, dass die gerade mit diesem Haus dann auch gutes Geld erzielen können sozusagen. Dann fragst du dich ja wahrscheinlich auch dann wieder nochmal, so wie man jetzt selber quasi für Entscheidung steht, Haus und Wohnung, stehen die nach 10 Jahren vor dem Entscheidung, naja, wir haben es jetzt 10 Jahre finanziert, das haben wir reingesteckt, wenn wir es jetzt verkaufen, der Wert hat sich um das vielleicht gesteigert.
Ja.
Wollen wir lieber für einen sehr viel teureren Kredit jetzt die nächsten 30 Jahre abbezahlen? Wollen wir einfach lieber das Haus jetzt verkaufen mit vielleicht sogar Gewinnen und dann wohnen wir einfach zur Miete? Ist das nicht chilliger oder so? Oder keine Ahnung was. Also solche Fragen werden sich wahrscheinlich Leute jetzt auch dann stellen irgendwie im Zweifel, ne?
Ja, genau. Oder halt auch gar nicht stellen, sondern werden halt zu dieser Entscheidung gedrängt, ne? Also deswegen ist es, es ist halt auch da, ne? Es ist spannend, wenn man selber quasi in der Kaufposition ist oder in der Überlegung halt, okay, wartet man das ab, guckt man, was passiert, wird der Markt nochmal, passiert da was am Markt oder halt eben auch nicht. Und das, vielleicht kommt ja der Dip so, weil aber vielleicht auch nicht.
Ja. Ich habe da mit Chiara vorgestern, also glaube ich, beim Spazieren gehen, mal so ein bisschen drüber gesprochen, weil sie irgendwie, weil ihre Freundin jetzt auch alle so überlegen, irgendwie ein Haus oder so, aber das sind irgendwie so, die sind eher so ein bisschen verrückter und die denken eher, also was ist verrückter aus meiner Sicht, ehrlicherweise, so nach dem Motto, die überlegen gerade eher so zwei, drei, ob sie Wohnungen kaufen, um die zu vermieten, sozusagen als Investment-Gedönskirchen und so weiter. Will ich jetzt gar nicht groß aufmachen, aber deswegen haben wir quasi darüber gesprochen. Und ich war, also für mich ist es so völlig ausgeschlossen, dass ich das irgendwie spannend fände. Und dadurch habe ich darüber nachgedacht, dass für mich, wenn, ne, so nach dem Motto, wir denken darüber nach, was kommt in Zukunft, was macht einen so glücklich und so, denke ich mir viel lieber, ne, wir gehen wir davon aus, wir haben irgendwie die Möglichkeit, keine Ahnung, wir verdienen Geld und haben irgendwie Geld zur Seite gelegt und so. Bevor ich damit jetzt mir denke, ich tilge irgendeinen Hauskredit, damit ich irgendwie ein Haus besitze, würde ich mir immer denken, dieses Geld, also angenommen, wir zahlen dann irgendwie das Doppelte von der Miete, würde ich dieses doppelte Geld viel lieber immer dafür eher nutzen, zu sagen, dafür arbeite ich einfach Teilzeit und wohne zur Miete. Also ich sehe viel mehr Lebensqualitätgewinn darin, nicht ein Haus zu besitzen, sondern zu sagen, ich erkaufe mir dadurch quasi Zeit und arbeite lieber Teilzeit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt diesen Schritt und kaufe mir ein Haus und weiß, die nächsten 40 Jahre muss ich buckeln. Ich muss arbeiten, Urlaub, mal drüber nachdenken. Ich muss mich auf einmal für die Gehaltserhöhung anstrengen, weil die ist auf einmal relevant, weil dadurch erkaufe ich mir den Urlaub potenziell oder sonst irgendwas. Oder leg mir zur Seite, ne, was du gerade alles beschrieben hast. Und irgendwie klingt das für mich so viel stressiger, als zu sagen, ja geil, einfach das, was ich mehr verdiene, lege ich zur Seite und arbeite dafür halt dann weniger. Und das erarbeite ich mir dadurch und dadurch wurde ich halt zur Miete. Aber auch immer das aus sozusagen der Perspektive heraus, dass ich bis jetzt nie schlechte Erfahrungen mit Miete gemacht habe. Ne? Ich glaube, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es halt ein großer Faktor ist, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, da wurde ich wegen Eigenbedarf gekündigt, da die Nachbarn tanzten die ganze Zeit zu Bumerang von Domitiana und Blümchen irgendwie neben mir, dann würde ich wahrscheinlich auch mal darüber nachdenken, boah, will ich nicht lieber remote irgendwo im Wald wohnen? So. Also will ich irgendwie lieber mein alleinstehendes Haus und dann sehe ich da sehr viel mehr Gewinn drin als jetzt, weil jetzt denke ich mir, geil, wenn irgendwas ist, ich schreibe dem Hausmeister eine SMS, der kommt dann morgen vorbei, ich muss davon nichts zahlen, das macht irgendein Vermieter, zahlt das, ich kann ihn jeden Tag schreiben, wenn ein Wasserschaden ist, kein Problem, ist zwar nervig, aber es wird geregelt und so weiter und so fort. Und ich sehe so viel, also für mich persönlich, ne, das kann ja jeder ganz anders sehen, für mich persönlich sehe ich so viel mehr Sicherheit tatsächlich auch in Miete als in Eigentum wohnen. Das Einzige, was mich halt immer wieder dann überzeugen würde sozusagen für das Haus, wäre wirklich dieser hyperromantische Gedanke, den du ja auch gerade so ein bisschen skizziert hast mit, ja dann aber irgendwie nah hier in der Gegend, kurzer Weg zur Arbeit, freistehend, Solar, Eigenversorger, so ein bisschen den Traum von so, ich find's irgendwie auch cool, so, ne, das irgendwie so zu machen. Aber wenn man das wahrscheinlich konsequent und geil machen will, so wie man sich in seinen Träumen vorstellt, dann bist du wahrscheinlich nicht bei 800.000, sondern wahrscheinlich bei 1,234 Millionen im Zweifel. Und dann wird dieser Traum ja noch mal unrealistischer. Und dann ist die Frage, ist es mir das wert für ein, sag ich mal, irgendein Reihenhaus, das mir zwar das Gefühl von, ich habe Eigentum irgendwie vielleicht gibt?
Ja.
Es ist einfach in mir nicht angelegt. Also es ist einfach für mich nicht, kein Argument. Es ist einfach kein Argument. So, ich muss andere Sachen damit verbinden. Vielleicht einen Garten oder sowas. Ne? Also das wären so Argumente, wenn man dann irgendwie sagt, ey, wenn man Kinder plant, irgendwie will ich einen Garten für die haben, dann summieren sich irgendwann diese zwei, drei kleinen Punkte auf und dann sagt, ja gut, dann nehmen wir halt irgendwie ein Reihenhaus da. Den Traum gibt man so ein bisschen auf, aber das sind genug Argumente, um zu sagen, doch irgendwie ein Haus. Aber es wird, glaube ich, nie dieses romantische geil, es ist so super cool, wie man sich das manchmal so in seinen Träumen vorgestellt hat.
Ja, und ich glaube, das ist interessant, weil auch da, ne, so ähnlich wie gehen Menschen mit sozialen Netzwerken und mit Medienkonsum um, ist auch hier, ne? Ich glaube, für einige ist es total leicht, sich das quasi so einfach vor Augen zu führen und diese Pro und Cons quasi abzuwägen und zu sagen, ist das halt eine romantische Fantasie oder ist das eine Notwendigkeit mit dem Haus? Mhm. Und auf der anderen Seite ist das Wohnen nicht sogar total attraktiv und gibt einem Freizeitoptionen und so weiter und so fort. Und für andere ist es dann eben sowas wie, ja, ich hatte, also wie soll ich sagen, die gehen dann anders mit um und hatten vielleicht diesen Wunsch, auch nicht wohl wissend, wo der herkommt, aber der war einfach irgendwie in einem drin, so, na klar, irgendwie macht man das so. Mhm. Und auf einmal ist es keine Option.
Ja.
Also rein finanziell einfach ist es faktisch einfach nicht mehr da. Und ich kann mir das vorstellen, dass es halt für einige dann auch so ein bisschen zu Frust führt, beziehungsweise halt zur Enttäuschung oder halt auch ne, zu Selbstzweifeln und so weiter und so fort. Aber auch da, ne, es gibt solche und solche und das ist, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es einfach diese ja, diese Unerreichbarkeit von Dingen, die so erreichbar schienen in der Vergangenheit, dass das jetzt einfach auch so mit eins der Themen ist, die halt einfach irgendwie da sind und Menschen einfach nicht so, nicht so happy machen. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, man könnte, also so ein bisschen mein innerer Willi sagt da vielleicht, also ohne dir zu nahe zu, du kannst vielleicht auch korrigieren, wenn es Quatsch ist, aber sagt so ein bisschen, naja, die Chance hast du ja im Zweifel trotzdem. So, wenn du halt sagst, ich gehe halt eben wie ein Arsch der Welt, so wenn mein größter Traum ist, dieses Haus zu besitzen, das ich mir ausmale, ja, dann musst du halt auf anderen Sachen irgendwie Abstriche machen. Dann musst du sagen, dann wechsle ich den Job. Dann mache ich das. Aber wenn das dein größter Traum ist, ja, dann do it. Theoretisch gibt es die Möglichkeit noch in Deutschland. Es gibt Flecken, wo die du besiedeln kannst sozusagen. Musst du halt andere Sachen aufgeben. Oder du bist halt dann einfach irgendwann rational und sagst halt, ja gut, dann ist dieser Wunsch vielleicht doch nicht wert und ich will doch lieber mein Umfeld, das ich hier gesichert habe. Aber dann sei auch nicht gemein und geh mit Fackeln auf die Straße, weil du hast ja die Chance. Theoretisch.
Ja, genau.
So, naja.
Ja, genau, es ist so, entweder akzeptierst du halt die Realität, wie sie halt jetzt gerade ist. Das ist auch fein. Dann musst du halt eben Abstriche machen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, es gibt halt auch eine andere Perspektive, die dann sagt, naja, warum ist das denn so? Also warum sind Häuser denn so teuer? Ne? Und dann sagst du, okay, vielleicht kann man auch was dran ändern. Das muss ja nicht so sein. Ne? Und du kannst auch sagen. Aber das finde ich interessant, weil es so auch das widerspiegelt, was du beschreibst, ist. Du hast halt in der Gesellschaft quasi diese fast schon schizophrene Perspektive auf das Thema Immobilien. Auf der einen Seite hast du halt diejenigen, die Immobilien besitzen, die sagen, ey, das ist aber quasi mein ganzes Vermögen. Und der Vorstellung, dass irgendwas passiert, was das Vermögen quasi mindert, ne, also ist halt blöd. Und dann hast du aber auf der anderen Seite die sagen, naja gut, ich würde gern Vermögen haben in Immobilien oder halt Immobilien erwerben. Die sagen, ja, es wäre voll geil, wenn der Marktpreis jetzt mal runtergeht. Und das sind diese beiden Parteien, wollen irgendwie was Gegensätzliches. Und ich glaube, deswegen ist es nicht ohne weiteres, glaube ich, so ein leichtes davon auszugehen, dass da jetzt irgendwie strukturell was passiert, was jetzt nochmal die Preise auch runterkommen lassen würde. Man könnte zum Beispiel sagen, man macht ganz viele Bauflächen auf, so baut alle Häuser. Das wird den Markt nach unten treiben. Aber das würde man ja, also auf der anderen Seite weiß man, ich habe hier aber auch gebaut und das vielleicht will ich das gar nicht. Ich mag das Feld, was hier ist. Das ist cool. Und ich glaube, solange diese Incentives in komplett unterschiedliche Richtung schauen, würde ich da jetzt nicht darauf spekulieren, dass da auf einmal irgendwie so eine Reform kommt, die auf einmal sagt, hier, wir fluten den Markt jetzt mit Immobilien und gucken mal, was mit den Preisen passiert. Ich glaube, das würde viel zu vielen Leuten dann auch Angst machen oder das eigene Vermögen so wegschmelzen lassen. Sehen so.
Naja, ich habe vor 2 Jahren für 1 Million gekauft und jetzt können die einfach für 300.000 Euro ein Haus kaufen.
Ja. What?
Ungerecht, ja.
Aber ich will doch 10 Jahren verkaufen.
Ja. Ja.
Was?
Ja, und das Spannende ist ja noch, das alles haben wir jetzt ja gerade bewusst eben auch unserer ganz persönlichen Sicht quasi besprochen, so nach dem Motto, irgendwie studierte Arbeitnehmer sozusagen. Was sagt die alleinerziehende Mann, die alleinerziehende Frau mit irgendwie 3 Kinder, 2 Kinder, 1 Kind, das heißt ja gar nicht jetzt so, ich will jetzt gar nicht so Extremgruppen ranführen, aber das sind ja große Gruppen in der Gesellschaft sozusagen, ne, die können ja nicht mal im Ansatz daran denken, diese Gedanken, die wir jetzt quasi haben. Und wir scheitern schon an dem Gedanken sozusagen, uns das realistisch vorzustellen. Ja. Da gibt es sehr viele mehr Menschen, die quasi gehaltstechnisch unter uns sozusagen stehen, die noch viel weiter weg von dieser ganzen Idee sind. Und denen im Zweifel diese Idee noch viel wichtiger ist, als sie jetzt uns ist, weil sie uns jetzt nicht so mega wichtig ist, ehrlicherweise. Aber ne, je nachdem, aus welchem Haushalt du kommst, je nachdem, wie du groß geworden bist und so, ist es ja manchmal auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu pauschalisierend ist, aber je weiter weg das für dich sozusagen ist, desto größer ist vielleicht auch dieser Traum. Also wenn du halt jetzt groß wirst in eher Armut oder noch wie auch immer, dann hast du vielleicht noch mehr dieses from rags to riches, so ich will mir das mal irgendwann erarbeiten und das ist mein großer Traum. Ja. Und wenn du siehst, dass der immer weiter wegrückt, so sehr du auch kämpfst und dich ranarbeitest und versuchst, obwohl du eh schon sozusagen, weiß nicht, ob du jetzt das Wort mal angehst, aber so ein bisschen unfaire Startbedingungen hattest, weil andere hatten einfach schon, haben irgendwie Geld geerbt oder keine Ahnung was. Und dann arbeitest du schon und dann trotzdem schaffst du das quasi nicht, dann ist dieser Frust ja nochmal nachvollziehbarer, als wenn wir beide uns jetzt denken, ja schade, dann wir brummen halt zur Miete. Naja, noch irgendwie ein bisschen länger.
Ja, also deswegen, ich glaube halt, dass, weil ich vorhin gesagt habe, ne, es gibt wahrscheinlich irgendwie was Unterschwelligeres, was irgendwie in den Medien, ich glaube tatsächlich, dass einfach dieses, ich glaube in Kanada und so spricht man dieses von Cost of Living Crisis, also von der Krise der Lebenshaltungskosten, so die so da nochmal ein ganz anderes, also ganz andere Größen anderen, aber ich glaube tatsächlich, dass einfach, ob es jetzt der Gang in den Supermarkt ist und dann eben, du siehst, die Butter kostet plötzlich 3 Euro, nicht mal 99 Cent, oder ob das Haus ist, was du dir einfach nie wieder, wo du einfach sagst, ja okay, der Traum ist gone, das war's, nicht in diesem Leben so. Ich glaube, dass das schon irgendwie so schwer zu greifen ist, aber dann doch auch mit einfach das Stimmungsbild vieler Menschen einfach prägt. Weil es einfach auch so auf so eine, muss ja gar nicht so was ganz, ganz Schlimmes sein, aber einfach so eine subtile Enttäuschung, ja, die dir in dir schlummert, weil du denkst so, oh, irgendwie habe ich mehr vom Leben erwartet. Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen melodramatisch, aber ich glaube schon, dass das
Menschen sind ja manchmal melodramatisch.
So, ja. Ich glaube, dass das schon so ein Vibe einfach setzt.
Ja.
So, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Kann ich mir auch gut vorstellen, auf jeden Fall. Kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal 5 Jahre warten, gucken, was passiert.
Akzeptier's, Westerwald.
Oder? Nächste Folge sehen wir im Hintergrund so dunkles Holz, so ein Fenster raus. Ich sehe so ein Reh oder so ein Hirsch vorbeilaufen.
Ich meine, ganz kurzfristig, glaube ich, wird nächstes Jahr spannend, einfach mal zu gucken, was passiert im Markt.
Ja.
Insgesamt habe ich tatsächlich gar nicht so ein. Also ich glaube, das ist gar nicht so weit weg zu glauben, dass da nochmal so ein bisschen Dynamik im Immobilienmarkt entsteht, einfach weil, Lebenshaltungskosten gehen hoch, Löhne bleiben relativ normal, also verändert sich nicht, Zinsrefinanzierungskosten sind dramatisch höher als vor 10 Jahren und insgesamt Thema Stellen und Beschäftigung ist relativ eher Untertrend, nicht massiv, aber geht ja drunter. Das heißt, so makroökonomisch könnte man sagen, so die Rahmenbedingungen dafür, dass jetzt Leute sagen, ich muss die Hütte verkaufen, ich will die verkaufen, lieber jetzt als später, sind halt eher da.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite, und das ist halt das, was glaube ich, so ein bisschen der Dämpfer dem Ganzen ist, naja, du hast halt in so bestimmten Ballungsregionen wie Köln und Bonn, hast du sowieso so eine Übernachfrage. Mhm. Das heißt, da stehen die Leute Schlange mit auch gefüllten Portemonnaies und sagen, ja, ich warte quasi darauf, dass sowas passiert, was eben dann dazu führt, wenn es passiert, macht es am Preis nichts, weil die Leute kaufen es ja dann, also kaufen es dann halt weg und sind dann froh, dass sie ihre Chance hatten, da vielleicht irgendwie mal irgendwie zuzuschnappen. So. Ja. Und ich glaube, solange das der Fall ist, könnte sein, dass es sich ein bisschen bewegt, aber nicht so viel. Also das ist meine Spekulation für die nächsten 2-3 Jahre. Ich glaube, das eher so bleibt, wie es jetzt ist.
Und einen letzten Gedanken habe ich noch dazu, dann können wir es auch abwrappen. Das Stichwort Neubau, ne, das jetzt gerade so, wenn dann Sachen gebaut werden und so, werden ja, also weiß ich nicht, korrigiere mich, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass ja nicht unbedingt freistehende Einfamilienhäuser gebaut werden, sondern eher so,
seltener,
wie das, wo ihr jetzt gerade drin wohnt, sozusagen. Ne, das ist irgendwie ein Haus, wo 2 Wohnungen einfach drin sind. So, wo es klar könnte man es wahrscheinlich auch als Einfamilienhaus kaufen, sozusagen. Aber dann wäre es.
Ja, die Nachbarn rechts und links sind ja so.
Achso, ist das so? Ach, das sind die gleichen Häuser vom Schnitt her. Ah, okay, ja, gut. Dann,
ja, nicht identisch, aber ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, je nachdem, wer wie Bock hatte.
Aber das würde ja bedeuten, dass doch noch so gebaut wird, so ein bisschen. Ich dachte jetzt gerade, dass jetzt nur noch dann größere Häuser gebaut werden, die halt dafür ausgelegt sind, mehrere Mietparteien unterzubringen, weil man einfach merkt, dass der Bedarf in Troisdorf und Co. einfach groß ist und die Leute halt einfach Wohnraum wollen. Und dann musst du dir das als Stadt ja auch leisten können, in Anführungszeichen, zu sagen, naja, wir haben jetzt hier ein großes Gebiet, aber anstatt dann irgendwie 1000 Menschen unterzubringen, bringen wir halt 100 Menschen da jetzt unter, weil wir sagen, wir bauen halt Einfamilienhäuser sozusagen.
Ne? Ja, genau, das ist halt so einer der Punkte ist halt, das ist, glaube ich, das ist für, um den Bogen zu spannen, halt für die Lokalpolitik ganz spannend ist halt, wie es halt die Bebauungsplanung für eben dein Gebiet, wo du halt wohnst, deine Kommune. Und ich glaube, da sind halt Städte halt unterschiedlich aggressiv unterwegs. Ne? Mhm. Die einen sagen halt so, also wir kaufen jetzt den ganzen Landwirten links und rechts einfach die Felder ab und machen das zu Bauland, so deklarieren das und das geht im Zweifel auch nicht so mal eben, ne? Und so weiter. Also der Wille ist nicht gleichzeitig.
Grüße gehen raus an Bauer Engels.
aber ich glaube, das sind genau die Dinge, ne, wo du halt sagst, okay, mit wie viel Druck versucht man das Thema denn anzugehen oder wo man sagt man vielleicht auch, naja, es ist auch vielleicht die Lebensqualität, die eben diese Bebauungsplanung eben halt ausmacht, dass sie eben nicht so extrem eng ist, dass wir nicht wie New York leben in Wolkenkratzern und ich glaube, das prägt halt natürlich, wie viele Häuser, wie du auch sagst, wie viele Häuser werden denn gebaut, wie viele Grundstücke stehen zur Verfügung und so weiter und so fort. Und ist ganz simpel, wenn die Stadt Roswitz sagen würde, wir machen jetzt hier, weiß ich nicht, hektarweise Baufläche, dann ändert das schon was an den Preisen
instant. Ja,
ne? Aber auch da, ne? Interessen und Möglichkeiten und deswegen, ich glaube, das und deswegen glaube ich auch, wie du auch gesagt hast, sagt man dann vernünftigerweise auch, na gut, ich kann jetzt dieses Grundstück kaufen und das für eine Familie machen, die zahlt mir X, oder ich mache da ein Mehrparteienhaus, Mieter, bumm, die zahlen mir Y. Und es ist einfach ökonomisch gesehen oft smarter, einfach die Schiene zu gehen, weil du einfach dann bessere Rendite hast.
Mhm. Und
Teil, ja. Ja.
Spannend. Wir bleiben dran.
Yes, es gibt Updates. Irgendwann.
Jetzt bin ich gespannt, was aus du mit dem gelben Zettel erreichst. Ich bin sehr gespannt, was du mir nachher sagst.
Oh ja, ich muss, ja, muss mir mal Gedanken machen. Ganz fix auf dem Weg dorthin.
Alrighty. Peace out.
Ciao, ciao.